Ja, aber gut, ich meine, es ist halt bitter, wenn dir so viel Geld durch die Lappen geht, aber ja, schade für ihn. Ja, dann muss er, ist er, ist er ein bisschen salzig, der Keil, aber gibt Schlimmeres. Gut. Wunderbärchen, so, ich fummel hier noch kurz in meinen Pop-up-Schutz und dann können wir loslegen. Oder hast du jetzt noch was?
Nö, ich bin soweit. Den Rest werde ich dann rausballern, wenn wir aufnehmen.
Okay. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja, ein schwieriges Verhältnis zu mir hat, würde ich mal sagen. Aber schauen wir uns das oder hören wir uns das doch später in der Folge an. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Micho wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo.
Ja, der Tobi ist im, also im Moment, es ist jetzt die dritte Woche in Folge, wo wir, also entweder, also die Folge wird jetzt so, Punkt. Die Folge wird jetzt wieder nur mit Michi und mir. Tobi ist aktuell sehr eingespannt auf der Arbeit, weswegen er dann halt wirklich nicht kann. Und das ist halt bescheiden. Aber wir können es auch nicht ändern. Also, wir können uns noch nicht absetzen nach Miami, um dort vor Ort Journalismus zu betreiben. Aber wenn ich von Absetzen rede, dann möchte ich natürlich jetzt erstmal unseren neuen Patrons einmal Dankeschön sagen. Einmal an den Andi, danke für die TD-Subscription, ein neues Maskottchen, genauso wie der Michael, auch danke da. Einmal für unsere Maskottchen-Subscription und einmal großes Dankeschön auch an den Matthias für die Zack Thomas Subscription auf Patreon. Das sind unsere neuen Patrons. Diese Woche ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr uns hier bei der Sache unterstützt, dass wir die Sachen, die wir so haben, umsetzen können. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und ihr da draußen, die noch keine Patrons sind, wenn ihr dazu Fragen habt, wie das funktioniert, schreibt uns einfach. Wir stehen euch da Rede und Antwort zu. Und ja, wenn ihr Lust habt und auch natürlich das Geld übrig habt am Ende des Monats, das ist natürlich nicht selbstverständlich, dann freuen wir uns sehr über euren Support auf Patreon. Schaut rein, den Link findet ihr in den Shownotes. In jedem Fall großes Dankeschön an alle, die jetzt schon dabei sind. Und ja, wie gesagt, der Micho und der Tobi und ich, wir können uns davon noch nicht absetzen. Schauen wir mal, ja, wenn wir dann irgendwann aus der Karibik im Liegestuhl. Nee, ich glaube, das, nee, da bin ich auch nicht der Typ für. Aber es gibt noch andere Sachen, wo ich nicht der Typ für bin, aber wo ich der Typ für war. Also diese Überleitung heute. Wo ich der Typ für war, war die Will Fuller Subscription, wollte ich schon sagen. Die Will Fuller Verpflichtung von der letzten Woche. 10 Millionen kostet uns der gute Herr für ein Jahr. Ich glaube, es sind bis zu 3,5 Millionen Incentives, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Ich habe den Vertrag natürlich nicht auf. Tobi wüsste es aus dem Kopf. Und Micho, du warst ja einen Tag vorher dran und hast es dann quasi, konntest nicht mit in der Aufnahme sein. Aber ich will dich natürlich hier nicht deiner Meinung beschneiden. Deswegen, was hast du gedacht, gesagt, gemeint, als du gehört hast, dass die Miami Dolphins Will Fuller einen Einjahresvertrag über 10 Millionen gegeben haben?
Also was soll ich sagen? Es ist natürlich unser Hauptsigning in der Free Agency. Und wie ich im Deutschunterricht gelernt habe, das ist ein weites Feld, Effi, Rico. Man kann dazu viel sagen. Ja, fangen wir damit an. Will Fuller ist ein Top-Receiver von der Qualität her. Sie haben damals, er hat damals bei den Texans gespielt. Kenny Stills war quasi nur sein Backup und Kenny Stills hat bei uns ja schon nicht schlecht performt gehabt. Und als Deep Threat gehört er wirklich zu den absoluten Top-Receivern. Und er ist auch noch der Receiver-Typ, der uns fehlt. Genau dieser vertikale Field-Stretcher, genau das, was wir nicht im Kader haben. Und dementsprechend sage ich auf den ersten Blick ein absolutes Super-Top-Signing. Auf den zweiten Blick bin ich etwas kritischer. Also wenn ich sehe, was zum Beispiel die New England Patriots für Nelson Aguilar bezahlt haben, sage ich natürlich, hey, Will Fuller, 10 Millionen pro Jahr.
Ja.
Das ist dann doch mal ein richtiges Schnäppchen im Vergleich dazu. Vor allem, da ich Will Fuller für mal deutlich eine Kategorie besser halte als Nelson Aguilar. Aber, und das ist der Wermutstropfen, halt eben nur für ein Jahr. Will Fuller hat bereits mehrere Jahre gezeigt, was er kann. Und er braucht keinen Proof-It-Deal oder sowas. Will Fuller kassiert bei uns ein Jahr ab und will danach richtig dick abkassieren und wird voraussichtlich weg sein. Das sind Signings, die ich eigentlich, wo ich eher dann dafür bin, wenn einem dieser eine Baustein fehlt, um Contender zu sein oder zumindest Playoff-Contender. Und da sehe ich uns tatsächlich Stand jetzt noch nicht mit diesem einen Baustein. Und deswegen bin ich kein Fan von diesen Jahresverträgen. Das ist natürlich der Sache geschuldet, darüber haben wir ja auch gesprochen, wie der Markt generell war, wie das Capspace diese Saison gesunken ist. So ein Vertrag, also klar ist, dass wenn Fuller halbwegs seine Leistung bringt, wenn er seine Leistung bringt, er nächstes Jahr deutlich teurer wird, aufgrund allein schon des steigenden Capspaces. Und da weiß ich halt nicht, ob wir da dementsprechend der Reihe sind. Und ich mag es, wenn man so ein Team wenn man da auf Kontinuität setzt und es halt eben nur punktuell verstärkt. Und das ist jetzt halt eben eine Ausgabe, eine Saison, die uns in der einen Saison vielleicht weiterbringt, aber nicht so entscheidend weiter. Und ich glaube halt nicht, dass wir in der Nachsaison haben werden. Deswegen bin ich mit dem einen Jahr halt nicht ganz so zufrieden. Das zweite Problem, und das ist viel größer, lautet im Prinzip Kenny Stills. Ja, Will Fuller ist ein besserer Spieler als Kenny Stills. Aber warum haben die Texans unter anderem damals Kenny Stills als Backup für ihn geholt? Will Fuller hat immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt. Will Fuller hat immer wieder Verletzungen gehabt. Er ist halt generell nicht unbedingt immer der topfitteste Spieler. Er ist sehr verletzungsanfällig. Ich finde, dafür haben wir in unserem Kader schon genug Receiver, die verletzungsanfällig sind. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich tippe da drauf, dass Will Fuller nicht mehr als 10 Spiele machen wird in der Saison. Den Rest aufgrund von Verletzungen, beziehungsweise das eine Spiel wird er aufgrund der Suspension verpassen, dass er tatsächlich nicht mehr als 10 Spiele insgesamt in der Saison machen wird. Und dann wird der Deal schon wieder teurer. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn ich sage, er bringt uns in dem einen Jahr nicht direkt oder er ist nicht der entscheidende Baustein für Playoffs oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich verlange, dass die Dolphins aktiver werden. Das hatte ich ja an dem Mittwoch, bevor du mit Tobi aufgenommen hast, Rico, habe ich ja gesagt, ich verlange, dass die Dolphins aktiver geworden sind. Dann sind sie aktiver geworden und es ist von der Grundsache her ein gutes Signing. Von daher bin ich da doch sehr zwiegespalten. Aber der positive Eindruck überwiegt einfach und das ist jetzt mein endgültiges Fazit. Denn es wird in der Saison vor allen Dingen darum auch gehen, Tua zu bewerten. Und dafür brauchen wir zwei Dinge. Eine vernünftige O-Line und Waffen für Tua. Und Will Fuller ist zumindest eine temporäre Waffe für Tua. Und dementsprechend, damit kann man dann schon sagen, wir bewerten Tua. So. Jetzt, ich habe vorhin schon gehört, dass du so mal geschluckt hast und was sagen wolltest, Rico, weil dir nicht ganz so gepasst hat, was ich sage, was mich ja nicht wundert. Und, was sagst du jetzt?
Zu diesem Einjahresvertrag, er hat ja schon gesagt, dass er einen One-Year-Prove-It-Deal haben wollte. Und das ist, ich meine, ich verstehe jeden Spieler, der einen One-Year-Prove-It-Deal haben will. Und warum verstehe ich die? So, die NFL beschließt einen Salary Cap. Der ist jetzt da festgelegt. So, und ich glaube, keine zwei Wochen später unterschreibt die NFL einen Fernsehdeal über 1 Billion oder noch mehr US-Dollar über 10 Jahre. Alter, wenn ich das lesen würde, ja, und dann so gucke, okay, der Salary Cap sinkt und wir haben jetzt einen Rekorddeal und die ersten Projections sind, dass 2032 irgendwo, der Capspace bis auf 350 Millionen Euro, Dollar ansteigt. Und jetzt sinkt er. So, nur weil die, also natürlich, man weiß nicht, wie die Gespräche gelaufen sind, aber im Prinzip landet das Geld ja jetzt in den Taschen der Owner. Oh ja, die armen Owner mussten jetzt auch, da haben nicht so viele Einnahmen, weil natürlich, aber durch den Fernsehdeal, ja, also es ist verdammt schwierig, das zu verargumentieren und deswegen sehen wir ja so viele Einjahresdeals. Was haben diese Einjahresdeals denn zur Folge? Dass wir nächstes Jahr einige Spieler haben, die wieder auf den Markt kommen und dazu die Free Agents dazukommen, die sowieso Free Agents werden. Und da möchte ich jetzt einfach noch mal kurz hier, ich habe die Liste offen. Das ist natürlich je nach diesjährigem Cap Space oder nach 2021 Average Money ausgelegt. Und da möchte ich jetzt kurz mal Einblick geben, was für Spieler nächstes Jahr Free Agent werden. Allen Robinson, Chris Godwin, Devonta Adams, Will Fuller, Tyler Lockett, Robbie Anderson, Jamison Crowder, Juju Smith-Schuster, haben wir so Keel, ja gut, Keelan Cole ist auch nur ein Jahresvertrag, Mike Williams von den Chargers, so an Spielern, die Zach Pascal von den Colts, 28, Zay Jones, Las Vegas, 27, DJ Moore und Calvin Ridley haben beide ihre Fifth-Year-Option. Die müssten gezogen werden von Carolina und Atlanta. Sonst sind die auch Free Agents. Kurtland Sutton wird Free Agent. Dante Pettis wird Free Agent. Christian Kirk wird Free Agent. Isaiah McKenzie, gut, der hatte jetzt noch mal einen Jahresvertrag. DJ Chark wird Free Agent. Also es sind sehr, sehr viele Spieler. Ich scroll hier noch weiter durch. Also es sind sehr, sehr viele Spieler, die nächstes Jahr auch auf hohem Niveau Free Agent werden. Und dementsprechend hast du nächstes Jahr wieder so ein Tummeln und du hast aber viel mehr Cap Space. So, und ich finde es ist positiver, du hast jetzt einen Jahresvertrag für Will Fuller, als dass er den einen Jahresvertrag woanders hat. Du kannst den Spieler testen, du siehst, wie dieser Spieler harmoniert und du kannst den Spieler auch von deinem Team, von deiner Franchise und von den Charakteren innerhalb der Franchise überzeugen. So, das ist für mich halt die Upside, die du jetzt hast. Jetzt hast du die Möglichkeit, jemanden aktiv zu überzeugen, weil wenn es dir gut geht irgendwo, dann sagst du vielleicht auch, okay, ich verzichte auf die letzten 200.000-300.000 Euro. Ich rede jetzt nicht hier, dass er eine Million weniger nimmt, nur weil er bei Miami spielen darf. Gar kein, sehe ich nicht, ja. Es ist immer noch ein Business, aber die letzten 200.000-300.000 Euro, das ist viel Geld. Ja, also ich würde mir wünschen, ich hätte das nur als Jahresgehalt. Aber wenn ich, ob ich jetzt 14,5 oder 14,2 verdiene, so da ist dann halt Korb wie gesprungen. Aber wenn ich dann schon bei 13,5 bin, dann überlege ich es mir doch zweimal. Aber es sind nächstes Jahr sehr, sehr viele, nicht unbedingt verdammt alte Wide Receiver auf dem Markt. Und man hat immer noch, also so alte Eisen wie Emmanuel Sanders, Alshon Jeffrey, die halt auf den Markt kommen. Tyrell Williams, die halt dann über 30 oder 30 und älter sind. Albert Wilson wird ja nächstes Jahr auch Free Agent. Und dementsprechend sehe ich das als doof. Habe ich ja auch geschrien oder gesagt, ich hätte gern einen Zwei-Jahres-Vertrag, so wie bei Devante Parker gehabt, halt nur auf höherem Geldniveau. Aber ich muss sagen, okay, dadurch, dass nächstes Jahr halt der Capspace steigt, ist das für die Spieler definitiv der Go-To-Guide sozusagen, also der Weg, den er geht. Außer Kenny Golladay, der natürlich jetzt richtig gecashed hat, wenn man sich das angeguckt hat. Das war ja schon exorbitant. Also das ist das zum Thema Einjahresvertrag. Finde ich auch schade, aber ich sehe durchaus Upside für uns. Das andere ist das Thema Verletzung. Und das Thema Verletzung, ja, er hatte immer super viele Hamstring-Geschichten. Gut, einmal ACL passiert. Ja, kann jedem passieren. Ryan Tannehill hat zwei ACLs kaputt gehabt oder zweimal das ACL kaputt gehabt, das Kreuzband. Und ja, was er jetzt gezeigt hat, war halt nicht schlecht, um es nett auszudrücken, um es etwas runterzuspielen. So, es war schon sehr, 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 sehr gut, was Ryan Tannehill gespielt hat. Er hatte jetzt aber in der letzten Saison nichts. Und wenn der nichts mit dem Hamstring hat, glaube ich, dass er irgendwas umgestellt hat. Ja, entweder im Training oder in der Recovery. Auf jeden Fall irgendwo hat er die richtigen Rädchen gedreht, sodass er gesund geblieben ist. Und er hat halt die letzten 5 Spiele nicht gespielt. Das heißt, er hat auch da mehr Ruhezeit gehabt, um seinen Körper nochmal zu regenerieren. Die Belastung war nicht so groß, weil er 5 Spiele gefehlt hat. Das heißt, von meinem Verständnis her, dass diese kleinen Geschichten sollten ihn nicht mehr so stark treffen. Natürlich kann er sich immer noch das Kreuzband reißen oder sich einen Arm brechen, keine Frage, aber diese kleinen Geschichten, ich glaube, dass er da zur 2020er-Saison irgendwas umgestellt hat, wenn ich seine Verletztenakte lese, wirkt es so. Und ich hoffe einfach, dass er da was umgestellt hat. Und dann finde ich das, also, na klar, kann man sagen, wenn er jetzt nur 7 Spiele spielt, dann ist das teuer. Aber ich gehe davon aus, dass er seine 15, 16 Spiele machen wird bei uns. Plus Playoff-Spiele halt. Und von daher ist halt, finde ich das legitim. Also, das, so würde ich das einordnen. Ich weiß nicht, möchtest du da vielleicht, also gut, bei der Verletzungsgeschichte, ich glaube, da kann man jetzt hin und her diskutieren, aber zu der Cap-Geschichte, ich weiß nicht, wie du die Situation bewertest.
Ja, also natürlich ist es so, dass wir mehr Cap-Space haben, die Preise steigen tendenziell generell oder die Löhne steigen tendenziell immer weiter. Der Vertrag von Patrick Mahomes zum Beispiel wirkt ja jetzt dann vor dem Hintergrund, dass wieder Cap Space steigen wird, gar nicht mehr so teuer. Das heißt, da wird es auch wieder neue Rekorde oder sowas geben. Allerdings auf der anderen Seite sage ich auch gerade, wo du jetzt sagst, dass so, wenn so viele Receiver potenziell auf den Markt kommen, werden die Preise auch wieder fallen. Ich gebe dir ja grundsätzlich recht, es geht um das Bewerten und alles ist gut. Ne? Ich hätte mir den Cap an der Stelle, ich hätte lieber 2 Jahre gehabt, klar, hast du ja auch gesagt, aber gut, da können wir jetzt, auch da kann man hin und her diskutieren. Eins aber noch zur Verletzungsanfälligkeit, er hat ja letzte Saison 11 Spiele gespielt. Ja, er war davon welche suspendiert, wer weiß, ob er nicht trotzdem eine Verletzung gehabt hätte, wenn er mehr gespielt hätte. Also, ich glaube, er hat in seiner Rookie-Saison hat er 14 Spiele gespielt, ansonsten waren 11 die meisten Spiele, die er gespielt hatte. War also immer schon wieder konstant Verletzung. Wenn er 10 Spiele spielt, liegt das vollkommen in dem Rahmen, wie viele Spiele er auch durchschnittlich in einer Saison spielt. Von daher, finde ich, kann man davon ausgehen. Aber da hast du recht, da kann man auch hin und her diskutieren. Ich glaube, da werden wir erst am Ende der nächsten Saison zu einer Lösung kommen.
Also, spätestens, definitiv. Ich gucke hier gerade noch mal in die Charts, wie viele Spiele er denn wirklich gemacht hat in den Saisons, und natürlich stehen die Spiele hier nicht drin. Schade.
Ich kann es dir gerne eben sagen. Also er hat 2016 14 Spiele gespielt. Davon 13 gestartet. Also er war eigentlich immer, wenn er fit war, hat er auch gestartet, kann man sagen. 2017 hat er 10 Spiele gemacht, 2018 7, 2019 11, 2020 11.
Ja, immerhin. Solide.
Wie gesagt, Devante Parker macht doch auch nur 11, oder wie war das? Nein. Jetzt müsst ihr mir wahrscheinlich Zahlen um die Ohren hauen, weil ich nicht nachgeguckt habe.
Ich glaube, der hat im Durchschnitt 14 oder sowas.
Ah, immerhin. Ja, aber halt nie fit, ne?
Ja, das ist also
wirklich fit, immer nur 5 oder sowas pro Saison.
Ja. Aber was man auch sagen muss, er hat ja trotzdem stetig seine Production erhöht. Also, wenn man sich seine Saisonwerte anguckt, seine Karrierewerte, dann war die letzte Saison seine beste. Meisten Yards per Reception, meisten Touchdowns. Noch irgendwo, ne, doch seinen längsten Touchdown hat er gemacht. 77 Yards. Yards after Catch per Reception hat er den meisten, hat er 5,4 Yards. Also 284 Yards. Nach dem Catch, das, was es für uns ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir zumindest da mal einen Spieler, ist noch nicht so weit. Ich denke, ist halt die Frage, wie wir mit den Spielern umgehen, die wir jetzt aktuell noch auf dem Roster haben. Und da haben wir, ja, was ist? Möchtest du was sagen?
Nee, ich muss mich gerade nur kaputt lachen. Ich habe halt gerade eben nach Devante Parker gesucht. Und mir wird dann aufgerufen, Devante Parker, Bruder von Jermaine Parker, transfermarkt.de, ehemaliger Spieler von FSV Mainz 05, zweite Mannschaft. Ja. Wusste ich halt auch noch nicht. Aber gut, alles klar. Ich nehme lieber den Devante Parker, der da drunter ist, der in einer Kategorie gelistet ist mit Lindbaum Jr., Matthew Cole, Isaiah Ford und so weiter. Ich glaube, das ist richtiger.
Das hatte ich auch irgendwann mal. Ich habe mich so schlapp gelacht, weil ich so, hä? Was hat das jetzt mit Mainz zu tun und wieso transfermarkt.de? Und war ziemlich witzig. So. wir haben vom Matze Luki oder @LukiMatze, ja, also einmal umgedreht, Tag auf Twitter, mit dem bin ich ab und zu immer mal in regen Austausch, cooler Dude. Ich habe nämlich heute mal so ein bisschen gefragt, so hey, hier ist die Folge von der letzten Woche nochmal, was denkt ihr denn aktuell so? Und eine Frage ist, ich habe darauf schon geantwortet, aber ich würde da gerne gleich nach deiner Antwort nochmal ein bisschen drauf einsteigen. Ich finde die Frage nämlich ziemlich spannend und auch gerade für die Folge jetzt so, Free Agency kühlt langsam ab, ja, man hat Zeit für ein paar mehr andere Sachen, ist die Frage eigentlich genau richtig. Die Frage ist, wie seht ihr den Wide Receiver Room in Klammern plus mindestens einen Wide Receiver aus dem Draft oder eben auch nicht, Klammer zu, im Vergleich mit dem Wide Receiver Room von 2016? 2016, zur Erinnerung, Top 3 Receiver waren Devante Parker, Kenny Stills und Jarvis Landry. Ja, und gut. Ja, Micho, wenn du jetzt die Top 3 vergleichst, gut, Parker ist immer noch dabei, wir haben jetzt Will Fuller und die Frage ist, wen würdest du dann als deine Nummer 3 nehmen und wie würdest du wir machen aktuell Nummer 3 und mit einem Spieler, wo du denkst oder denkst du, dass wir einen Wide Receiver draften, wenn, in welcher Range, wir können es ja mal durchspielen so ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Ja, Tobi ist ja nicht dabei. Wir haben ja Zeit.
Jetzt müssen wir Zeit wie heißt es?
Zeit gewinnen.
Überbrücken sogar. Ja, okay. Zeit gewinnen, genau.
was denkst du über den aktuellen Wide Receiver Room und was denkst du, wenn du einen Spieler aus dem Draft vielleicht dazu nimmst, weil du denkst, dass wir einen draften im Vergleich zu Parker, Stills und Landry?
Ja, also
erstmal betretenes Schweigen.
Ja, was soll ich sagen? Du hast gerade eben erstmal, fangen wir mal mit Parker an. Du hast gesagt, Parker ist ja immer noch da. Aber der Parker heute ist nicht derselbe Parker wie 2016. Er hatte mehr Erfahrung, er hatte sein Breakout-Year und er scheint zumindest fitter bleiben zu können als noch 2016. Dementsprechend.
Aber was heißt das?
Das heißt, wenn Parker fit ist, ist er auf jeden Fall ein Receiver, der zu den Top 50 der NFL gehört. Minimum.
Top 50?
Eher Top 30. Okay, wenn er nicht fit ist, gehört er zu den Top 100. das ist so das Hauptproblem. Aber wenn er fitter bleibt dementsprechend, deswegen glaube ich, dass er tatsächlich besser ist als die 2016er Version. Da haben wir also ganz klare Vorteile. Zu dem Thema Kenny Stills und Will Fuller als Vertical Receiver habe ich damals schon gesagt, Will Fuller ist eine Kategorie über Kenny Stills. Kenny Stills ist halt solide gewesen. Das Einzige, wo Kenny Stills Vorteil hätte, wäre halt in meinen Augen die Gesundheit, aber okay. So. Jetzt würden wir im ersten Augenblick sagen, unsere Nummer 3 könnte Jakeem Grant sein. Jakeem Grant war 2016 aber auch im Roster. Und Jakeem Grant ist mehrere Sachen. Jakeem Grant ist zum einen immer noch eine Special-Team-Waffe. Da ist er wirklich auch eine Waffe. Ja. Und meiner Meinung nach, und das kann er immer noch sein, ist er auch ein richtiger, guter Slot-Receiver, wenn er richtig eingesetzt wird, wenn richtig für ihn auch geblockt wird, der tatsächlich auch Yards after Catch en masse generieren kann. So. Also haben wir jetzt praktisch Jarvis Landry, Rashawn Scott und Leonte Carew gegen den Rest, den wir hier haben. Und da sage ich ganz klar, Leonte Carew und Alan Hearns, selbes Kaliber, haben wir uns also weder verschlechtert noch verbessert. Rashawn Scott, ich kann mich an den Spieler nicht erinnern. Hat er überhaupt für uns mal einen Pass gefangen? Ich weiß es nicht mehr.
Keine Ahnung, kann ich dir gerade auch nicht aus dem Kopf sagen.
Aber wenn wir da McCollins mal gegensetzen, der glaube ich jetzt wieder im, oder Lindbone Junior, glaube ich, dass wir da einen Vorteil schon mal haben. Es läuft also alles drauf hinaus auf Jarvis Landry gegen Albert Wilson. Tatsächlich. Huh. Wer den Dolphins Drive länger verfolgt, weiß, dass ich große Stücke auf Albert Wilson halte. Aber auch da haben wir das Problem mit der Verletzungsanfälligkeit. Deswegen, also er hat eigentlich immer Leistung bringen können, wenn er denn letztendlich fit war. Er hatte ja diese schwere Hüftverletzung. Da hat er eine Weile gebraucht, um wieder in Tritt zu kommen. Aber er hatte dann zwischenzeitlich dann durchaus gezeigt, dass er zum Ende der vorletzten Saison, dass er tatsächlich, dass man auf ihn würde bauen können. Dann hat er Opt-out gemacht. Es ist die Frage, wie er aus dem Opt-out zurückkommt. Aber Jarvis Landry ist nochmal eine andere Hausnummer. Jarvis Landry hat sich tatsächlich zu einem Top-Receiver bei uns gemausert gehabt. Charakterlich können wir überlegen. Aber er ist in meinen Augen tatsächlich da ein Legit Number One Receiver. Das ist er bei den Browns, das wäre er auch bei uns. Und in der Beziehung ist er deutlich besser. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wenn ich mir das alles so angucke, ist die Lücke zwischen ihm und Albert Wilson so viel besser, dass es die Verbesserung von Devante Parker und Rashawn Scott, beziehungsweise Lindbone Jr. aufholt. Da sage ich ja. Da sage ich ganz klar, er ist so viel besser als Albert Wilson, dass er quasi das Improvement von Devante Parker gegenüber 2016 und auch das, was Lindbone Jr. Bringt gegenüber Rashawn Scott rausbringt, dass er da tatsächlich ein deutliches Upgrade wäre. Und jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, dass wir im Draft spätestens in Runde 2 einen Wide Receiver draften. Und ich wäre auch dafür. Und die Wide Receiver-Klasse ist schon verdammt gut. Ich habe tatsächlich mittlerweile angefangen, so ein bisschen reinzugucken. Ja, und die Wide Receiver-Klasse ist verdammt gut. Da ist es fast schon egal, wen wir dann draften. Mit diesem Spieler werden wir dann unser Wide Receiver-Core so weit aufgewertet haben, dass auch ein Jarvis Landry das von der Gesamtqualität nicht mehr würde auffangen können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass unser Wide Receiver-Core 2021 besser sein wird als unser Wide Receiver Core 2016. Vor allen Dingen noch in der Hoffnung, dass wir für den Wide Receiver, den wir draften, dann Allen Hurns cutten.
Nö. Ich will auch, dass du leidest diese Saison. Und wenn ich leide, musst du auch leiden. Ich habe jetzt, weil ich gerade jetzt mit Devante Parker, meine Antwort war, bei Devante Parker ist gleich Devante Parker, er wird nur jetzt ein bisschen anders eingesetzt. Und das ist ja das, wir hatten Jarvis Landry und Kenny Stills. Und Kenny Stills war für mich, wenn ich jetzt mit letzter Saison vergleiche, hatten wir ja keinen wirklichen Deep Threat. Also Jakeem Grant hat das versucht, aber ja, wir hatten nicht diesen Deep Threat, den wir eigentlich gebraucht hätten, weswegen wir mit Will Fuller genau den richtigen Typen geholt haben. Wenn ich jetzt die 2016er Saison auf PFF-Version einfach mal auf PFF vergleiche, die 2016 hatte eine Offensive Grade von 76,1, eine Receiving Grade von 76,2, also es war sehr, sehr, es ist gut, sehr gut sogar. Letzte Saison 46,4 und 77, also marginal besser. Die Zahlen sind auch nahezu identisch. Das Einzige ist halt die Yards per Reception. Da war 2016 einfach besser. Und auch die Yards after Catch waren besser. Aber auch die durchschnittliche Target-Tiefe war ein bisschen besser. Und das ist halt auch ein Unterschied, weil bei alleine der längste Pass waren 56 Yards, die er da gemacht hat. Es war der längste Pass überhaupt, den er mal gefangen hat, beziehungsweise längste Entfernung, die er mit einem Play zurückgelegt hat. Dieses Jahr waren es 31 Yards, das längste Play. Und das ist halt so ein Shift, ja, den man auch bedenken muss bei solchen Zahlen. Devante Parker ist erfahrener geworden, er ist besser geworden, meiner Meinung nach. Er hat halt nur keine Unterstützung. Also nicht viel Unterstützung gehabt letzte Saison, weswegen keine Separation, weil immer wer da war, so, okay. Na, Devante Parker ist Devante Parker. Ich gebe ihm aber auch, so wie du, gebe ich ihm die Edge. Also der 2021er Devante Parker halte ich für potenziell besser als den 2016er Devante Parker, auch wenn nicht 2016. Ja, da haben wir alle drauf gewartet. Das ist sein zweites Jahr. Das wurde besser als das erste Jahr. Aber danach war halt der Drop-off nach unten. Will Fuller zu Kenny Stills. Kenny Stills 2016 war gut, aber Will Fuller ist einfach, genau wie du gesagt hast, ein ganz anderes Niveau. Das ist wirklich nochmal ein, zwei Ligen höher. Zwei würde ich wahrscheinlich sagen. Sieht man auch daran, dass Kenny Stills ja gecuttet wurde von den Texans sogar. So, das ist das eine. Und dann hatten wir 2016 keinen Mike Gesicki. Ja, das heißt, wir hatten keinen Tight End, der den Ball fangen kann. Wenn ich mich richtig erinnere. Beziehungsweise keinen Tight End, in dem wir so eingesetzt haben. Und das ist natürlich nochmal ein Premium-Faktor im Passing-Game. Ja, ich würde es durchaus als Premium-Faktor sehen. So, und dann hast du Albert Wilson gegenüber Jarvis Landry. Und da gebe ich Jarvis Landry halt die Nasenspitze. Oder sogar ein bisschen mehr als die Nasenspitze. Der ist halt durchaus das Level besser als Albert Wilson. Und insgesamt sehe ich uns für 2021 dann schon auch zumindest doch auf besserem Niveau. Leicht besseres Niveau. So, aber jetzt, wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt einen Jamar Chase, einen Devonta Smith, einen Eric, heißt er Eric Weddle? Auf jeden Fall Weddle. Namen sind echt mein Kryptonit. Dass wir Weddle draften. Oder Pitts, ja, also egal, was man jetzt davon halten mag oder nicht, es ist halt ein Tier auch als Receiver. Mit dem ersten Pick oder Bateman oder Moore, irgendwie mit dem zweiten Pick in der ersten Runde. Wir kriegen auf jeden Fall einen Spieler, von dem man erwartet oder erwarten sollte, dass er auf sehr gutem, wenn nicht sogar noch Elite-Niveau spielen kann. Und dann ist das Wide Receiver Corps so viel besser. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben Devonta Parker, dann Devonta Smith oder Jamar Chase oder Weddle, und dazu Will Fuller und dazu Mike Gesicki. Die vier als Receiving Core. Wow. Also dann glaube ich wirklich, dass wir einen Top 10 Receiving Core haben können. Dann gehen wir wirklich von ungefähr irgendwo um 25, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter. Ich weiß, du siehst das ein bisschen anders. Gehen wir aber für mich in die Top 10. Ja, also, weil dann, du bekommst ja Unterstützung. So, und dann sagt man, ja, Devonta Parker, ja, aber der bekommt ja Unterstützung, weil du hast nicht nur Mike Gesicki, nein, du hast einen Will Fuller, der bewacht werden will oder bewacht werden muss. Ich meine, wenn sich alle auf Devonta Parker konzentrieren, dann wird Will Fuller rasieren. Und dann hast du noch einen Rookie. Und ich meine, wir wissen alle zum Beispiel, ich meine, gut, Justin Jefferson ist ein krasses Beispiel, aber die Rookies haben ja zum Großteil alle sehr, sehr gut gespielt letzte Saison, die gedraftet wurden. Und ich meine, jetzt überleg mal, wir draften zwei von denen, weil wir es einfach können, weil wir sagen, wir bauen ein Team um Tua und wenn Tua es nicht ist, müssen wir halt einen anderen Plug-and-Play-Spieler reinsetzen. Ja, das wäre zum Beispiel mit einem Downtrade nächstjährigen First-Round-Pick kassieren, wieder zwei First-Round-Picks, zack, kann ich das Board wieder besser spielen. Easy peasy, in der Theorie geht das super leicht, in der Praxis ist das eher schwieriger. Und dementsprechend würde ich das 2021er Receiving Corps mit den Möglichkeiten, die wir haben, definitiv als sogar deutlich besser sehen als das, was wir 2016 hatten. Das größere Fragezeichen, gut, 2016 war das Jahr mit Adam Gase, wo wir in den Playoffs waren, wo sich gegen Ende der Saison Ryan Tannehill noch verletzt hat. Wieder mal. Nee, es war seine erste Verletzung, glaube ich. Ne? Genau, 2017 haben wir dann mit Jay Cutler haben wir gespielt. Dementsprechend, ja, muss man sehen, wie es passt und ob Tua jetzt den Schritt macht. Tua, der immer irgendwie eine Fotocrew bei sich hat.
Moment, sagtest du gerade, 2016 haben wir mit Jay Cutler gespielt?
Nein.
Ich wollte gerade sagen,
2017 haben wir, glaube ich, mit Jay Cutler. Oder 2018.
Ich wollte gerade, 2016 war nämlich nicht Jay Cutler. Oh.
Nee, 2016 waren wir auch in den Playoffs. Das war das Ding, wo wir dann gegen die Steelers richtig auf den Sack bekommen haben, weil unser bester Cornerback ausgefallen ist gegen damals Antonio Brown. Unser Starting Quarterback war nicht da und genau, unser Jay Ajayi war verletzt wieder mal, glaube ich. Oder war nicht fit. Und dementsprechend war alles, wo unsere Offense war nicht da, dann auf Cornerback, gut, wenn Antonio Brown halt dann gegen Tankers die spielen musste, ja, war halt ungünstig und hat dann ja auch, das war das Spiel, wo Bud Dupree Matt Moore so richtig aus dem Leben geschossen hat und der da einfach weitergespielt hat. Kannst du dich an den Hit erinnern? Boah, der war richtig mies.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Puh. Also, ich muss sagen, ich habe auch Matt Moore dafür gefeiert, dass er sich einmal geschüttelt hat und gesagt hat, ich meine, er hätte eigentlich vom Feld gemusst, das wissen wir alle. Aber ich habe Matt Moore trotzdem dafür gefeiert.
Ja, das war heftig. Aber, ja, das war das letzte Mal, als wir in den Playoffs waren. Das wird dieses Jahr dann in der jetzigen Saison besser. Wie siehst du das? Also ich habe ja gerade so ein bisschen schwadroniert über, dass die Receiver sich ergänzen, dass man mehr Raum bekommt, dass ein Devante Parker sich vielleicht wieder mehr entfalten kann, gerade weil wir einen Will Fuller dabei haben, weil wir vielleicht noch einen Wide Receiver draften, der ein gewisses Niveau hat. Inwiefern wird Devante Parker davon profitieren?
Also ich muss sogar noch was weiter ausholen. Es hängt ja nicht nur von den Receivern ab, es hängt von vielem ab. Du hast Mike Gesicki eben ins Spiel gebracht. Das ist sowohl positiv wie auch negativ. Also, was habe ich heute gelesen? Wir sind das Team, das spielt am fünftmeisten mit 12 Personal, also mit einem Running Back, zwei Wide Receivern. Die Frage ist, warum wir das tun, ob wir wirklich aus Two Tight Ends Set spielen, weil wir unser Spielsystem auf Two Tight Ends weil wir beide Tight Ends als Threat haben wollen. Oder ob es einfach so ist, weil Mike Gesicki so schwach ist im Blocking. Sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Er hat sich ja im Blocking minimal verbessert. Aber tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass wenn du nur 11 Personal hast, weil du mehr Receiver hast, ist zum Beispiel die Aufgabe des Tight Ends entweder er blockt in der O-Line, um dem Quarterback mehr Zeit zu geben. Oder man flutet quasi das Spielfeld mit zusätzlichen Receivern. Und am besten ist es natürlich, wenn ein Tight End beides kann, damit man mehr auf ihn aufpassen muss. Da hätte ich auch irgendwann später mal eine Frage zu Kyle Pitts, mit dem ich mich noch nicht dringend beschäftigt habe, aber über den ich jetzt schon ein bisschen was... Oder ich habe gelesen, dass er bei ein paar Spielern auf dem Wunschzettel steht. Da können wir aber dann drüber reden. Aber es geht um die Frage um Devante Parker, beziehungsweise ich würde das gerne so ein bisschen sagen, was geht generell um unsere Receiver. Und es ist die Frage, was siehst du? Wir hatten mit Ryan Tannehill 2016 zum Beispiel einen Quarterback, der tatsächlich einen verdammt guten Deep Ball hatte. Das hat nur nie einer gesehen oder selten einer sehen wollen. Du hast es selbst mal so gesagt, Rico, weil er hat bei den Dolphins gespielt und deswegen will man das nicht sehen. Ryan Tannehill hatte bei uns ja auch immer einen schlechten Stand, aber man konnte immer schon sehen, dass er eine verdammt gute Accuracy hatte, dass er einen verdammt guten Deep Ball hatte, dass er Dual Threat sein konnte. Sein Problem war halt tatsächlich, und das ist es immer noch so ein bisschen, die Pocket Presence. Er hat dann jetzt eine gute O-Line gestellt bekommen und dementsprechend kann er das auch ausspielen. Und das war halt eben zum Beispiel 2016 auch der Fall, dass man auch sehr gut auf diese Deep Balls aufpassen musste. Und deswegen für die Yards after Catch war quasi, als Possession Receiver war Jarvis Landry zuständig. Und man kann halt mehr Yards machen, oder der X-Receiver, der Devante Parker ist, der konnte mehr Yards machen. Jetzt haben wir Tua. Mit Tua ist es so, Tua ist mehr derjenige, der über das Kurzpassspiel kommt. Ich will jetzt gar nicht mehr so sehr sagen über Screens oder sowas, ne? Das ist mittlerweile Standard in der NFL. Aber Tua ist weniger er kann auch einen Deep Ball, ja. Aber sein Bread-and-Butter-Plays sind eher die kurzen Pässe, auch unter 10 Yards, Pässe über 5, 6 Yards oder sowas. Ich meine, damit ist ein Tom Brady, mit solchen Pässen ist Tom Brady Goat geworden. So, das heißt, man braucht eine ganz andere Art von Receiver-Typen. Man braucht Receiver-Typen, die den Ball gut im Traffic fangen können. Wie wir da hätten wir zum Beispiel Albert Wilson und Jakeem Grant. Wir brauchen Receiver, die für den Receiver, der catcht quasi, den Weg frei blocken können und so weiter. Du brauchst halt jetzt eben den vertikalen Receiver weniger, um tatsächlich die Tiefen, die Deep Balls zu fangen, sondern vielmehr, um das Feld auseinanderzuziehen, um den Traffic zu entzerren und halt eben um einen Cornerback oder einen Safety da rauszuziehen. All diese Sachen erfordern eine andere Spielart. Und in den letzten Jahren war es halt so, dass Devante Parker vor allen Dingen in 1 gegen 1 Duelle oder in 50-50 Duelle, sag ich mal, geschickt wurde. Ja, 1 zu 1 Duelle hat ja oft der Receiver sogar das Bessere, weil er nun mal einen Vorsprung hat und so weiter. Aber tatsächlich ist er in 50-50 Duelle geschickt worden. Das heißt, er stand schlechter als der Receiver, als der Cornerback. Der Cornerback oder die Defensive Back hatte ein besseres Fenster oder der Safety war nah dran. Und da musste er ganz einfach seine Athletik ausprobieren. Wenn wir jetzt das Receiver-Core soweit wieder ausbessern, kommt es nicht mehr allein auf Devante Parkers Athletik an. Dann ist es wieder so, dass wieder sein Route-Running, das immer noch verbesserungswürdig ist in meinen Augen, eine Rolle spielt, aber vor allen Dingen sein Speed, der für den Receiver mit der Athletik nicht zu unterschätzen ist. Ja, da ist er, ich will nicht sagen, er ist kein DK Metcalf, ne, aber er hat schon einen gehörigen Speed drauf, den er dementsprechend nehmen kann. Das heißt, wir müssen ihn wieder ganz anders einsetzen. Und ich glaube, das wird mit einem neuen Receiving Core das absolut Spannende werden. Schafft es unser neuer OC oder unsere neuen OCs, muss man ja dementsprechend sagen, da ein Playbook hinzuzaubern, was die Receiver und auch Devante Parker Stärken dementsprechend zur Geltung bringen kann. Und ich glaube, ich komme gerade ins Schwadronieren und habe die Hälfte der Zuhörer verloren, Rico. Kann das sein? Sollte ich vielleicht besser aufhören jetzt?
Nein, alles wunderbar.
Also, ich weiß nicht, ob das verständlich war oder so.
Doch, natürlich war das verständlich. Okay. Ich meine, dafür sind wir hier, damit die Leute uns zuhören. Also ich meine, es wäre komisch, wenn die Leute das einfach nur anmachen, um Hintergrundgeräusche zu haben. Das wäre... Ich meine, wäre okay, ja, aber es wäre schon sad. Ich habe gerade nur zwischendurch nochmal nach den Personal-Gruppen geguckt. Und die Dolphins waren nach den Titans, den Eagles und den Cardinals tatsächlich auf Platz 4 zusammen mit Houston und den Seahawks, was das 12-Personal anging. War doch 12-Personal, wovon
du gesagt hast, ne? Ja, genau. Ein Running Back, zwei Titans.
Korrekt.
Die Frage ist, genau, da könnte ich meine Frage zu Kyle Pitts direkt an der Stelle stellen, oder soll ich die lieber später stellen, Rico?
Wir planen ja so ein Draft-Heft und ich habe ja in der Gruppe, das hast du ja gleich mitgekriegt, gefragt, welche Spieler denn so interessant sein könnten. Ich find's geil, dass ich glaube, nur zwei, drei Spieler, die genannt wurden, dazu haben wir schon einen Scout-Report. Ich werde die nächsten Wochen nochmal. Da habe ich richtig Bock drauf, so viel Football gucken, einfach für die ganzen Scout-Reports Sachen zusammenschreiben. Kyle Pitts ist einer von denen. Ich habe zwar schon ein bisschen Kyle Pitts geguckt. Er ist unreal. Also der Typ ist einfach.
Der ist als Receiver ist der einfach unglaublich.
Den kannst du auch als Wide Receiver aufstellen.
Ja, ich habe nur folgendes Problem. Es gibt die Leute, die sagen, boah, dann hast du Mike Gesicki als Receiving Tight End und du hast Kyle Pitts. Und das ist eben das Problem. Weil ein Tight End halt eben meiner Meinung nach über das Receiving hinausgeht und ich weiß halt nicht, wie gut Kyle Pitts im Blocking dementsprechend ist. Das wäre halt sehr interessant zu wissen. Und was ich in dem Zusammenhang gar nicht bedacht habe, da kannst du nämlich auch noch was zu sagen. Mike Gesicki wird nach der nächsten Saison auch Free Agent, ne?
Ja, ich hatte, aber du weißt ja, ist ja kein Wide Receiver. Also die großen. Ja. No. Er wird als Tight End gelistet, sagen wir es so.
Okay.
Jerome Baker, Mike Gesicki und ja, das sind so die beiden großen. Ich weiß gar nicht, ein Name fällt mir gerade nicht ein, der aber auch auf dieser Liste ist, die wichtige Resignings sein sollten oder wo wir auf jeden Fall hinterher sein sollten. Da muss man gucken, aber ich meine, es ändert so ein bisschen, wenn man jetzt Kyle Pitts und Mike Gesicki, so, genau, ich wurde nämlich darauf aufmerksam gemacht, was denn jetzt richtig sei, dein Mike Gesicki oder mein Mike Gesicki, also und ich, auf der Dolphins-Seite kann man ja sich das wohl so, und ich habe, da hat das nicht funktioniert, die Pronunciation, ich habe die ganze Zeit, ich habe 3-4 Minuten auf dieser Webpage, habe die Namen angeklickt, ich habe nichts gehört. Und dann bin ich auf YouTube gegangen.
Ja, Lautsprecher einstellen.
Nein, es war eingestellt. Und dann, die Kommentatoren sagen auch meist Mike Gesicki. Also das ist ein eher hartes G. Und dementsprechend, ja, muss ich mir das ein bisschen angewöhnen. Mike Gesicki auf jeden Fall und Kyle Pitts würde so ein bisschen an Rob Gronkowski und Aaron Hernandez erinnern, finde ich. Also, dass Rob Gronkowski komplett deutlich einer der besten Tight Ends, was das Tight End Game angeht, ist oder war, da müssen wir nicht drüber reden, denke ich. Aber von den Receiving-Sachen könnte es halt richtig heftig sein. Dann hättest du zwei Tight Ends, die Wide Receiver-mäßig Bälle fangen können. Und dann dann überlege ich mal, dann spielst du mit Devante Parker und
dann brauchst du keinen Will Fuller mehr.
Will Fuller und keine Ahnung. Du spielst ohne Running Back und
es hört sich auf dem Papier gut an, aber wenn du halt. Entscheidend ist dabei diese Kombination aus Receiving und Blocking, weil damit steht und fällt so ein ganzes Scheme. Und da habe ich halt so meine Zweifel. Und ursprünglich war es ja so, dass Aaron Hernandez als Blocking Tight End und Rob Gronkowski bei den Patriots als Receiving Tight End eingeplant war. So ähnlich wie Gesicki und Smicy bei uns jetzt. Mhm. Aber tatsächlich haben die dann ja festgestellt, dass Aaron Hernandez gut fangen kann und Rob Gronkowski gut blocken kann. Und das war natürlich dann, das war dann wirklich mördermäßig. Wir haben festgestellt, dass Durham Smicy zwar fangen kann, aber dass Mike Gesicki immer noch nicht blocken kann. Das, wow. Da hinkt das Ganze so ein bisschen.
Tatsächlich war Smicy gar nicht so stark im Blocking. Also es ist halt die Frage, muss man sich halt ein bisschen tiefer mit beschäftigen, was war jetzt auch nicht so exorbitant gut, aber klar, ein bisschen besser durchaus. Als
Mike. Ja, also gebe ich ja auch zu. Ich meine, der kommt von einem guten College, aber er ist jetzt auch nicht die super Offenbarung auf der Tight End Position. Besser als vieles, aber halt nicht. Ne? Kann halt nicht immer alles.
das stimmt natürlich. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Dolphins, wenn sie jetzt im Draft da auf jeden Fall tätig werden, was Receiver angeht, ein sehr, sehr gutes Wide Receiver Corps auf die Beine stellen können. Weiß ich, wie würdest du das bewerten? Gerade mit den Spielern, die wir dann in der Hinterhand haben. Wir haben da einige Gadget-Spieler dann auch, wo ich sage, okay, das ist gar nicht schlecht, die kann man es halt immer bringen und entweder spielst du mal einen Trickspielzug oder spielst irgendein Fancy, was weiß ich, aber auf jeden Fall Spieler, die auch verschiedene Sachen spielen können, die du auch als Slot-Receiver aufstellen kannst. Das heißt, du kannst den Workload so ein bisschen verteilen, was natürlich durchaus positiv ist, weil dadurch nimmst du die Belastung und dann zum Beispiel Preston Williams.
Den wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ne?
Ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt und der ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube aber, dass der einfach mal einen geringeren Share braucht. Also dem musst du ein bisschen an die Belastung entweder heranführen oder er ist halt einfach nicht so belastbar.
Und unser Hauptproblem sind tatsächlich Verletzungen.
Ja.
Kontinuität, Verletzungen, das ist das Hauptproblem. Wir haben viele Spieler, die deutlich, und das ist halt das, was wo wir beide ja so ein bisschen auseinanderliegen, du hast viele Spieler, die meiner Meinung nach deutlich über Mittelmaß wären, wenn sie denn komplett fit wären. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du einen Preston Williams hast, einen Devante Parker, der komplett fit ist, einen Albert Wilson, der komplett fit ist, einen Will Fuller, der komplett fit bleibt, dann ist deine Nummer 5 ein Jakeem Grant, der meiner Meinung nach immer noch Minimum Durchschnitt, wenn nicht sogar leicht überdurchschnittlich ist. Und also Nummer 5 gehört er zu den Top Nummer 5 Receivern. Jetzt einfach mal nur so als Beispiel. Ne? Also von daher glaube ich, dass wir da wirklich was richtig, richtig Großartiges auf die Beine stellen könnten. Vor Potenziale. Aber das Problem ist wirklich die Fitness. Best Ability ist Availability.
Ja. das stimmt schon. Aber natürlich, Devante Parker wäre dann sehr, sehr teure auch Nummer 5 und nicht nur eine.
Jakeem Grant, nicht eine
Wand. Ach, meine ich ja. Ja, Entschuldigung. Ja, Devante Parker wäre eine sehr, sehr teure Nummer 5. Aber zeig mir das Roster, wo er Nummer 5 wäre. Ich glaube, das gibt es nicht. Ja, aber das ist, ich glaube, dass wir da auf dem, was das Wide Receiver Corps und das Receiving Corps angeht, auf dem richtigen Weg sind. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, definitiv.
Das
ich glaube trotzdem, also wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich sag's nochmal, ich glaube, dass wir auf was draften müssen, man muss sich immer verbessern und auch von den Spielern, so gerne ich die zum Teil mag und so sehr ich auch denen das Wort die Stange halte, das Wort rede und wie auch immer man das ausdrücken mag, so sehr ich dich auch stark rede, du wirst so einen Receiver-Core allein schon vom Preis her auf Dauer nicht halten können und allein schon aufgrund der Verletzungsgeschichten werden ein oder zwei von den Receivern einfach irgendwann über die Klinge springen, wenn wir uns weiter verbessern. Das wird einfach der Punkt sein. Und das wird sogar wehtun.
An der Stelle vor 24 Minuten jetzt, also wir nehmen wieder am Mittwoch auf, wir haben jetzt genau 20.15 Uhr, T.Y. Hilton geht zurück zu den Colts, hat einen Einjahresvertrag 10 Millionen unterschrieben, der 8 Millionen garantiert.
Ich muss ganz ehrlich sagen, T.Y. Hilton hätte ich auch gern bei uns gesehen. Ich glaube, der hätte auch gut gepasst. Sehr gut.
Ja, aber auch da, für das Geld, was Will Fuller kriegt, nehme ich nie lieber Will Fuller als T.Y. Hilton.
Da bin ich anderer Meinung. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, Geschmackssache.
Okay, ich nehme es zur Kenntnis. Ja? Aber gut, dementsprechend wird Tobi jetzt todtraurig sein. Ich gucke gerade mal, er hat uns noch nicht wilde Nachrichten geschrieben. Nicht so wie, wir gehen erst auf die andere Frage. Rage Train machen wir zum Schluss. Nein, jetzt ist es... Ah, warum tust du mir das an? Auf jeden Fall Martha Munkel, ja, unser Alias auf Twitter, hat nämlich auch eine Frage gestellt und die Frage lautet, warum haben wir auf so viele billige Elite-Spieler verzichtet? Wir können ja nicht auf Edge, Center, Right Tackle, Wide Receiver, Inside Linebacker, Strong Safety alles im Draft angehen. Heißt, auf einer Positionsgruppe gibt es eher keine Veränderungen mehr. Welche wird es sein? Warum ist das so? Außer Edge ist ja in der Free Agency, in Klammern Starter, ja eigentlich schon alles durch. Ich habe dann nochmal Rückfrage gestellt, was denn genau mit einem Elite-Spieler gemeint ist oder günstige Elite-Spieler. Das jetzt nur zur Erklärung für euch, damit wir eine gemeinsame Basis haben oder ihr wisst, von welcher Basis wir ausgehen. Antwort war, Harris ist für mich ein Elite Safety und ist billiger als Lowe. Johnson, 10 Millionen, ist zwar teuer, aber immer noch jung und Elite. Gute Spieler, die uns geholfen hätten und unter Markt bekommen wurden, sind Andrews, Seidler, Jones, Samuel, Beecham, Brown und Reddick. Das sind Namen, die er einfach mal aus der Hüfte geschossen hat. Ein ganzer Haufen an Namen. Und Micho, wir haben es vorher nicht diskutiert, aber jetzt stelle ich dir diese Frage, warum haben wir nicht mehr gemacht? Wen hätten wir alles holen sollen? Glaubst du, dass wir, ich will nicht sagen versagt haben, aber glaubst du, dass wir die Free Agency nicht gut genug bespielt haben? Ich glaube, das ist die richtige Frage.
Zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust. Um mal ein bisschen hohe Literatur hier einzubringen.
Oder ich dachte schon, du wolltest jetzt Werbung für Doppelherz machen.
Bisschen Anspruch hier, bisschen Goethe zitieren. Also, grundsätzlich bin ich ja Fan von Build Through the Draft und weniger durch Free Agency. Das heißt, diese ganzen Splashy-Verpflichtungen, da kann ich drauf verzichten, wenn man dafür kontinuierlich ein gutes Team hat, das dann auch länger beisammen bleibt. Allerdings muss ein Team immer auch durch die Free Agency verstärkt werden. So, und grundsätzlich hätte ich uns gerne aktiver gesehen. Ich hätte uns gerne bei mehreren Spielern, und er hat mehrere Spieler davon angesprochen, die unter Marktwert gegangen sind. So ein Harris, ein Seidler hätte ich beide gerne bei uns gesehen. Ein Okwara hatte ich ja vorher sogar auf der Liste. Die unter ihrem Marktwert gegangen sind, hätte ich dann gesagt, okay, ja, die hätte ich gerne bei uns gesehen. Aber auch nicht alle. Das Problem ist, dass die Frage ist, was wir uns von dieser Saison erwarten und wie unsere langfristige Strategie aussieht. Und ganz klar ist meine Meinung, es steht und fällt halt in der nächsten Saison alles mit Tua. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir nächste Saison direkt Playoff-Contender sind. Es geht in der Hauptsache darum zu bewerten, werden wir mit Tua irgendwann Contender oder ist es Tua nicht? Wir müssen ihn da also bewerten. Das heißt, da ist vor allen Dingen, hatte ich ja vorher gesagt, Waffen und O-Line. Und da hätte ich dann halt gerne so jemanden wie Seidler, wie Andrews oder sowas bei uns gehabt. Gut, jetzt haben wir Skura eine Etage tiefer für ein Jahr. Da können wir uns mit Sicherheit auch noch drüber unterhalten. Aber das muss der Anspruch sein, etwas zu tun, um Tua bewerten zu können. Und nicht, um uns auf ein bestimmtes Level zu heben. Und wenn man sich viele von den Verträgen anguckt, sind sie halt unter Marktwert, aber nicht dauerhaft. Also es sind alles diese Kurzzeitverträge. Und im Prinzip ist das, wenn man sich mehrere solcher Spieler holt, ist das ein Capspace, der dann in den nächsten Jahren fehlt, um zum Spieler wie Mike Gesicki oder Jerome Baker, um die dementsprechend halten zu können, um dementsprechendes Angebot machen zu können. Das fehlt dann, weil man im Prinzip vorgegriffen hat in diese Saison. Und wofür? Für eine Saison, wo man ganz klar sagen muss, es steht und fällt alles mit Tour und wahrscheinlich sind wir noch kein Playoff-Contender, es sei denn, es läuft alles optimal. Aber die Division ist ja auch deutlich enger geworden. Das heißt, man kann definitiv nicht davon ausgehen, dass man die Playoffs erreicht, sondern dass man das Ziel nur haben muss, Tour zu bewerten. Und wenn es nur um Bewertung geht, versuche ich mir den Capspace eher für andere Jahre aufzubewahren und nicht mein Pulver direkt in diesem einen Jahr zu verschließen. Ich glaube, das ist der dementsprechende Punkt. Das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage ist, dass in irgendeiner Gruppe irgendwas nicht passiert. War das richtig, Rico? Oder in welcher Gruppe nichts mehr passieren wird?
Ja, weil also theoretisch, also die Aussage ist ja quasi, wir haben so viel jetzt noch offen an Needs.
Das stimmt.
Dass wir eigentlich nicht, dass wir eine Position mindestens vernachlässigen werden oder wo wir dann halt sehr, sehr schlecht aufgestellt sind.
Also ganz
grob vielleicht gesagt. Vielleicht nicht so hart in der Frage ausgedrückt. Ich stelle es jetzt einfach nur mal ein bisschen härter auf.
Ja. Also ganz, ganz grob gesagt ist es so, wir müssten uns verbessern auf Safety. Wir müssen uns definitiv verbessern auf Edge. Ja. Wir müssen uns verbessern in der O-Line. Ob wir uns auf Running Back verbessern müssen, ist fraglich, aber grundsätzlich können wir auch auf Running Back vielleicht nochmal eine zusätzliche Qualität gebrauchen. Aber genau das ist das. Das Grundgerüst steht. Und wir werden im Draft, müssen wir jetzt punktuell, und da können wir eigentlich punktuell hingehen und sagen, wir verbessern uns immer weiter. Natürlich hätte ich gerne bessere Safeties. Aber wenn wir das Ziel der Saison haben, Tour zu bewerten, sind die Safeties halt eben nicht entscheidend. Dann können wir tatsächlich, so schwer es einem fällt, vielleicht auch noch eine Saison mit Rowe gehen und Bretton Jones weiterentwickeln. Ja? Oder aber, man kann ganz klar sagen, von wegen, okay, wir brauchen Edge. Und Edge brauchst du auf Dauer immer, einen guten Edge-Rusher. Aber ist ein Edge-Rusher nötig, um Tua zu bewerten? Nein, das ist es tatsächlich nicht. Es hängt also viel von der Saison ab. Ich glaube, dass wir auf vielen Positionen was tun werden, je nachdem, welcher Need uns am Draft in die Hände fällt. Also ganz klar, dass wir die ersten beiden Runden in der Offense draften sollten, sprich O-Line und Wide Receiver, und danach auf Best Player Available umswitchen. Und dann, ob wir dann nochmal Wide Receiver, nochmal O-Line holen. Also ich habe jetzt sogar einen Mockdraft gesehen, wo es wohl in der dritten Runde oder wo es einen interessanten Center geben kann, der zwischen zweiter und vierter Runde irgendwann geht. Der übrigens auch irgendwo bei dem Wisconsin, bei einem kleinen College spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Meinerz ist da.
Ja, genau. Habe mich mit dem Spieler auch noch nicht näher beschäftigt. Also je nachdem, was einem dann in die Hände fällt, einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, nein, in dieser Saison müssen wir noch nicht alle Needs bedienen und in dieser Saison müssen wir noch nicht alle Positionsgruppen nach vorne bringen, einfach weil das Saisonziel ein anderes ist. Damit steht und fällt alles. Und wenn ich eine Position rauspicken würde, auf der wir wahrscheinlich nichts mehr tun, so schwer es mir fällt, dann ist es die Position Safety, glaube ich, wo wir settled sind. Oder zumindest für die eine Saison. Zumindest in Augen unserer Coaches. Und in Augen von Greer.
Ich finde es schwierig. Also, weil, warum sage ich es schwierig? Weil wir haben bis jetzt, was andere Teams gemacht haben, Verträge restructured und so weiter und so fort, Salary Cap in die nächsten Jahre gesteckt. Und man will sich Spielraum für nächste Saison noch lassen. Aktuell sind wir für nächste Saison mit 44 Spielern unter Vertrag, das sind die meisten, neben Jacksonville hat 46, die Browns haben 43, aber haben nur 3 Millionen Capspace nächstes Jahr, Stand jetzt. Wir haben 44 Spieler nächstes Jahr unter Vertrag und haben witzigerweise 44 Millionen Capspace. Top für nächstes Jahr sind aktuell die Colts, die haben 26 Spieler unter Vertrag, 27 Spieler Denver mit 88 Millionen, zum Beispiel die Jets mit 36 Spielern unter Vertrag, also 8 Spieler weniger, sind bei 75 Millionen Cap Space. Ja, die haben ja jetzt dieses Jahr noch viel Cap Space. Und entweder müssen wir halt was cutten noch, glaube ich, wenn ich das jetzt auf Spotrack richtig, ich weiß immer nicht, ob die Rookie-Class damit drin ist. Auf jeden Fall sind wir aktuell noch bei 11,5 Millionen. Entweder traden wir back oder eben nicht. Und dann müssen wir schauen. Aber wir haben auch 75 Spieler unter Vertrag aktuell. So. Und das ist halt, da müssen wir halt gucken, was passiert da. Ja? Und ich bin froh, dass wir jetzt noch nicht so viel restructured haben. Das heißt, wir haben Spielraum für die nächsten Jahre. Und das ist halt da, was du auch gesagt hast. Wenn es mit Tour nicht klappt, dann müssen wir halt, brauchen wir einen gewissen Spielraum, um zu gucken, ob wir halt einen Quarterback bekommen oder nicht. Oder was wir halt machen können. Und dementsprechend ist das ein, so, ich war kurz abgelenkt, so. Ist das eine Sache, die uns hilft, wenn wir Capspace haben nächstes Jahr. So, jetzt ist die Frage, können wir noch was machen oder warum haben wir nichts gemacht? Eben aus dem Grund, dass wir halt gesagt haben, okay, wir müssen gucken, wir müssen Tour evaluieren und versuchen ihm einigermaßen was Gutes hinzustellen, dass er evaluiert werden kann. Wenn ich jetzt Andrews mit Matt Skura vergleiche, muss ich sagen, dass das Potenzial bei beiden groß ist, aber es ist auch bei beiden so, darauf, dass Andrews halt seine Herzgeschichte hat, kann das von einem auf den Moment vorbei sein. Matt Skura hatte letzte Saison eine Saison zum Vergessen mit seinen Snaps, das war richtig schlecht. Vielleicht wird die Saison besser und wenn es besser wird, dann ist es wirklich ein Top-10-Center potenziell. Ja, viele haben, bevor der jetzt diesen in die letzte Saison gegangen ist, war es bei einigen die Frage, ob das nicht, ob der nicht irgendwie 5 Jahre für 50 Millionen unterschreiben soll als Center. Also knapp unter dem Niveau von Corey Linsley. Und dementsprechend muss man da mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Anderer Grund. So, es wird Tackle angesprochen. Ja. Anderer Grund, warum wir nichts Dickes gemacht haben, ist, wir haben letztes Jahr so viele Picks. Cornerback Noah Igbinoghene, Quarterback Tua Tagovailoa, Left Tackle Jackson, Right Tackle Hunt, Kindley, gut, ist Late Rounder oder Mid Rounder, muss man nochmal gucken, und gut, Davis, denke ich, ist etabliert gerade, wir haben Gott schon nicht verlängert, Davis wird wahrscheinlich Starter. Du hast diese vielen super jungen Spieler, die wir zu bewerten. Du wirfst sie nicht nach einem Jahr. Die NFL liebt ihre First-Round-Picks. Du wirfst sie nicht nach einem Jahr unter dem Bus. Es sei denn, du tanzt auf dem Bus. Ja, schon mal ein Hinweis für eine Sache, die wir später noch besprechen. Und dementsprechend ist das, was Dave Hyde ja auch gesagt hat. Er wird gar keinen draften, Tackle weil, oder O-Liner, weil wir haben so viele gedraftet jetzt. Jetzt müssen wir auch den Jungs mal Zeit geben, sich zu entwickeln. Und müssen das Kapital können wir dann woanders einsetzen. Und wenn sich dann, gucken wir nach 2-3 Jahren, hat sich das, wenn sich Austin Jackson und Robert Hunt normal weiterentwickeln können, das kann das ein stabiles Tackle-Duo werden. Kann. Vielleicht draften wir aber auch Darius Saul, Rashawn Slater oder Penei Sewell um auf Tackle oder dann auf Guard, je nachdem, wie man wohin schiebt. Viele Möglichkeiten, um das zu verbessern. Eine Möglichkeit. Edge ist halt noch was da. Javon Clowney ist ja immer mal wieder ein kleines Thema. Da muss man gucken, was, da müsste man wirklich was umstrukturieren. Da muss man gucken, was bringt uns das und so weiter und so fort. Wäre aber definitiv eine Lösung. Aber auch da gibt's bis zu unserem 3. oder 4. Pick, bis in den ersten 50 auf jeden Fall genug Spieler, die uns weiterhelfen. Safety ist so ein Ding, da hätte ich zum Beispiel entweder mit Pick 50 oder mit unserem Third-Round-Pick, da muss man dann mal gucken, ob er da noch da ist. Andrew Sisco von jetzt fällt mir das College nicht ein, aber das ist auf jeden Fall mein Draft-Liebling, was Safeties angeht. Da hätte man die Möglichkeit, was zu tun. Gut, habe ich jetzt, das wäre Inside-Linebacker, kommen wir gleich noch zu, aber auch da gäbe es Potenzial in den mittleren Runden, um was zu machen. Genauso, wie gesagt, auf Edge, Outside-Linebacker, gibt's auch genug Möglichkeiten. Also ich denke, dadurch, dass wir so viel Draft-Kapital haben und dieses Draft-Kapital ja noch vermehren können, durch Backtrades, durch einen Backtrade, ist da so viel Potenzial, dass wir uns da theoretisch mit Startern zudecken können. Natürlich, Draftpicks müssen dann auch mal treffen. Und wir müssen unsere Draftpicks build through the draft. Wir müssen diese Spieler auch weiterentwickeln. Und das bringt uns nichts, wenn wir jetzt wieder dick cashen. Und wir haben halt das Cornerback-Duo jetzt für die nächsten 3, 4 Jahre, glaube ich, unter Vertrag. So, Safe Call. Sind bis 20, ich glaube, inklusive 2025 oder entweder inklusive 2025 oder bis 2025 haben wir mit eines der besten Cornerback-Duos. So, da haben wir noch einen jungen Corner. Safety bin ich ja auch Fan davon, dass wir da was machen. Edge Defender könnte man draften in den ersten Runden, kann auch direkt Impact haben, muss aber nicht. Ich meine, wir haben ja schon mal oder öfter schon jetzt früh Edge Defender gepickt. Das hat sich bei uns eher weniger ausgezahlt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Micho, was meinst du, so früher Edge Defender? Großer Erfolg in Miami?
Ja, genau, Dean Jordan.
Ja, Charles der Harris.
Charles Harris war ja kein Edge Defender. Das war ja so ein Typ Austin Jackson im Prinzip. Hä? Das heißt, was ich damit sagen will, ist von wegen, das war ein Spieler, der eigentlich von der Fähigkeit her nicht erste Runde war, sondern wo man gesagt hat, er hat das Potenzial, irgendwann da oben zu landen, so wie Austin Jackson halt. Also man sagt von wegen, Stelle wird er als Tackle nicht gedraftet, aber, ne? Das heißt, du kannst auch jemand, der in der fünften Runde offiziell geholt wird, in der ersten Runde sein und sagen, er hat eventuell das Potenzial.
Ja, stimmt. Das ist tatsächlich, Charles Harris hat halt nie die Produktion, man hat immer gedacht, der hat Upside. Und das ist genau das gleiche. Gregory Rousseau ist ja auch so ein Edge-Defender, der hat nur ein Jahr College und das war stark, aber mehr hat man nicht. Und er ist halt noch super roh und erinnert mich immer so ein bisschen an Charles Harris. Aber gucken wir mal, wie sich das ausgeht und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir haben genug Draftkapital, um viele Positionen abzudenken. Ich glaube nicht, dass wir eine massive Schwäche auf irgendeiner Position haben, weil, und jetzt sagt man nicht, aber Rico, du hast gesagt, die O-Line letztes Jahr, die Wide Receiver, gut, Wide Receiver haben wir schon was getan, Linebacker, du hast so viel gesagt. Ja, ich habe so viel gesagt, aber wir haben da zumindest teilweise schon Verbesserungen gemacht, vorgenommen. Und wir haben noch viele Möglichkeiten, durch den Draft eben da Verbesserungen hervorzurufen. Und dann müssen wir einfach mal sehen, was passiert, was können wir machen. Und ich finde, dadurch, dass wir die Taktik halt, ich finde die Taktik sehr zukunftsgewandt. Also, dass man zumindest immer noch nicht handlungsunfähig ist und nicht wieder seinen Roster auf links ziehen muss, wie wir es ja hatten, ja, sondern wir haben Bausteine, die müssen wir oder können wir verlängern, müssen nicht, es ist wenig ersetzbar, auch Mike Gesicki könnte man in der Theorie gehen lassen, ja, also es ist nicht, dass er unersetzbar ist, genauso wie ein Jerome Baker, aber man will sie nicht unbedingt gehen lassen. Und, ja, Safety, ich habe dazu ja in der letzte Woche zweimal was gesagt, underpriced in der Free Agency, obwohl Justin Simmons, ja, er kriegt jetzt 15 Millionen pro Jahr. Finde ich krasser Deal, wobei ich muss sagen, hat er sich verdient. Aber auch durch die Tight End Deals von den Patriots könnte Mike Gesicki sehr, sehr teuer werden. Und dann weiß ich nicht, ob wir ihn halten, zum Beispiel. Ne? Und man hat aber die Möglichkeit, und das ist das Positive, und noch haben wir die Möglichkeit, und dementsprechend sage ich, wir haben die Free Agency vielleicht nicht zu 100% perfekt, korrekt gespielt, aber im Endeffekt durch den Will Fuller Move, und wenn man sich die kleinen Moves anschaut, entdeckt man da schon Sachen, die einem gefallen, die müssen einem nicht gefallen. Gar keine Frage. Man kann auch über 80-90% dieser Deals sagen, finde ich alles scheiße und wir hätten viel bessere Spieler holen müssen. Aber eben, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht, was hat es uns gebracht? Ja, wir haben den bestbezahlten Corner gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er aktuell immer noch der bestbezahlte Corner ist. Und der hat halt nicht auf diesem Elitenniveau gespielt, wo wir ihn gesehen haben. Kyle Van Noy haben wir gecuttet. Ja. So, wir haben Jordan Howard haben wir gecuttet. Wir haben, was haben wir denn noch alles für Free Agents gehabt letzte Saison, ne? Wo einfach nichts mehr von übrig geblieben ist. Oder super wenig. Also von meinem Standpunkt jetzt aus. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe bei Tobi schon mal eine Sache angesprochen, die hatte ich bei dir noch nie angesprochen. Glaube ich zumindest. Es war das Thema Angst. Also Chris Greer hat letzte Saison natürlich ein bisschen ins Klo gegriffen mit seinen Signings in der Free Agency. Hatte ein bisschen Angst jetzt, dass da irgendwie allgemein so ein schlechtes Image rauskommen kann am Ende, oder ist es bewusst so gewählt von den Dolphins, dass sie
Oh, schwer. Also ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich weiß ja, dass viele eher auf Seiten von Greer stehen, weil er damals nach Tannenbaum quasi so die neue Hoffnung war.
Hatten wir eine andere Hoffnung?
Ja. Und so nach dem Motto, in Greer we trust, war ja auch gerne mal unser Spruch, ne? Das Problem ist, er hat natürlich unter einem Mike Tannenbaum gelernt. Und wir haben ihn gleichzeitig mit einem neuen Headcoach bekommen. Die beiden arbeiten zusammen, die beiden ziehen an einem Strang, was natürlich auch immer so sein sollte. Auf der anderen Seite sollte der GM eigentlich auch immer für die langfristige Strategie da sein. Ich weiß nicht, ob das Verhältnis zwischen den beiden oder ob die sich nicht gegenseitig zu sehr vertrauen. Also ich habe vor einem Jahr, erinnert ihr euch noch, als wir da mehrere Spieler gesigned haben, die aus New England kamen, wo es dann ja auch teilweise scherzhaft hier von den Frank, von der Pets Nation Hannover, hieß von wegen unsere Zweitfiliale nach Detroit, unsere zweite Außenstelle in Miami. Ne? Da habe ich manchmal das Gefühl, dass Brian Flores sehr auf Spieler gesetzt hat, die er halt schon kannte. So nach dem Motto, da weiß ich, was ich habe. Und Chris Greer hat die einfach abgenickt. Und es könnte natürlich sein, dass das jetzt so ein bisschen zu einem Bruch geführt hat, als man dann festgestellt hat, es hat nicht so gelaufen. Und dass man sich da vielleicht nicht ganz einig war. Aber das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Eins ist klar, wenn Chris Greer Angst hat, ist er der falsche Mann. Und das glaube ich auch nicht, dass er wirklich Angst hat. Weil das bringt ihn einfach nicht weiter. Also es kann viele Gründe geben, warum es jetzt anders läuft. Das war jetzt eine Theorie und so ein bisschen Stochern und wildes Herumgerate. Aber viel mehr können wir dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ja, also gut. Weil ich habe jetzt mal nebenbei mal geguckt. Okay, wir haben Byron Jones, der ist noch da, aus der letzten Free Agency. Eric Flores ist auch noch da. Shaq Lawson, weg. Gut, Fidge Dallum ist noch da. Kyle Van Noy, weg. Hat 4 Jahre 51 gehabt. Kamu Grugie-Hill, okay, hatte nur einen Jahresvertrag. Ist aber auch nicht geresigned worden. Jordan Howard haben wir gecuttet. Ted Karras ist nicht mehr da.
Aber nicht gecuttet. Du musst immer einen Unterschied machen, finde ich, zwischen gecuttet oder Vertrag ist einfach ausgelaufen. Ne?
Ja, ich habe ja auch gesagt, haben wir nicht verlängert, beziehungsweise war halt nur ein Jahresvertrag. Genauso wie bei Kamu Grugie-Hill. Es war auch nur ein Jahresvertrag, den wir da gesigned haben. Also das sind halt alles also die dicken Signings waren jetzt noch nicht so die Gewinner, wie man sie.
Dann nimm auf der anderen Seite mal so ein Signing von Emmanuel Ogbah. Das war wiederum ein absoluter Supermove, ne?
Da warte ich jetzt erstmal das zweite Jahr ab.
Ja, aber im ersten Jahr war es gut. Bei den anderen Spielern wartest du ja nicht mal das zweite Jahr ab.
Er war produktiv, aber ich bin skeptisch zu sagen, dass er wirklich richtig stark war. Ich meine, klar, 7,5 Millionen pro Jahr, das ist so die Hälfte, was die Top, also was jetzt ein Hendrickson oder ein Shaq Lawson verdienen. Ja. Aber dementsprechend war die Produktion natürlich für 7,5 Millionen richtig, richtig stark. Ich bin nur skeptisch, ob er das wiederholen kann. Und wenn er es wiederholen kann, bin ich gespannt, was wir mit ihm machen. Weil er ist nämlich die Person, die ich vorhin nämlich nicht auf dem Schirm hatte. Er wird ja nämlich auch Free Agent. Weil er nur einen Zweijahresvertrag hatte unterschrieben hat. So, und das zu den Free Agent. Dementsprechend glaube ich halt, dass wir jetzt langfristig gucken und dann einfach mal schauen, was passiert, wie wir es hinkriegen. Und ja, einer, der es vermutlich nicht mehr hinkriegen wird in nächster Zeit, ist Isaiah Wilson. Wir haben für Isaiah Wilson ja getradet, also wir haben einen diesjährigen Siebtrunden-Pick abgegeben und den nächstjährigen Siebtrunden-Pick der Titans bekommen. Und haben Isaiah Wilson eine zweite Chance gegeben. Und viele waren so, ja, Mensch, unser Head Coach kennt ihn ja aus der Kirche, hätte ich fast gesagt, aber nein, von seiner High School. Und wenn ihn wer hinkriegt, dann ist es bestimmt Brian Flores. Und war eine recht kurze Angelegenheit. Was denn?
Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Wir haben schon mal bei Belichick darüber diskutiert. Woher kommt dieser Mythos, wenn ihn einer hinkriegt? Wen hat Brian Flores bei uns hingekriegt, den vorher, ne, dauerhaft hingekriegt, der vorher irgendwo anders gefloppt wäre? Ich finde immer das ist immer so ein bisschen Fanbrille, wenn man sowas sagt. Das fiel mir gerade in dem Moment einfach nur ein, weil ich mich wirklich fragte, okay, woher kommt dieser Ruf, der ihm dann quasi aus Fankreisen so zugeschrieben wird? Ne?
Ich denke, das kommt einfach daher, dass man dann diesen Dave Hyde hat das ja gut beschrieben. Es gibt halt den Coach Brian Flores während der Saison und den Coach Brian Flores nach der Saison oder in der Offseason. Und das sind zwei unterschiedliche Menschen. Ja, weil in der Offseason Football's Family am Arsch. Da werden Spieler gecuttet. Da wird einfach auch schnell mal was entschieden. Fehler wird behoben, Bums aus, fertig. Komplett anderer Mensch als den wir in der Saison erleben. Ich glaube aber so, dadurch, dass er halt auch als so ein Players-Coach, glaube ich, gesehen wird, also wie er seine Spieler verteidigt und so weiter und so fort, mit der Emotionalität, mit der er dabei ist. Und dadurch, dass er halt bei Belichick gelernt hat und weil er einfach diesen Arbeitsethos hat, ich glaube, diese Verbindung und ich weiß es nicht, aber die Verknüpfung zwischen Arbeitsethos und ja, Leute hinbekommen, ich glaube, der ist einfach da. Und daher könnte das durchaus kommen. Und ja, dadurch, dass er lange bei Belichick war, könnte man auch sagen, okay, ja, wir haben immer mit Durchschnittsspielern gearbeitet, haben die auf Elite-Level sozusagen in Anführungsstrichen gehoben. Und deswegen, wenn einer, dann ja, Bill oder ja, wer auch immer. Daher kommt das, glaube ich. Also würde ich jetzt mal so behaupten. So, das ist das. Isaiah Wilson war ich stehen geblieben. Genau. Dann kam es aber dazu, dass er zu spät zur Vertragsunterzeichnung kam, dass er nicht erschienen ist zu freiwilligen Trainingseinheiten, die er aber zugesagt hatte. Und dass er zu spät zur Besprechung gekommen ist und das war
und nicht erschienen ist zur medizinischen Untersuchung.
Ach genau, das oder so, ja, auf jeden Fall waren es drei Geschichten, dass er zu spät oder gar nicht erschienen ist und da haben die Dolphins gesagt, wisst ihr was und tschüss, wir haben kein Deadcap, wir haben einfach nur einen diesjährigen Siebtrunden-Pick gegen einen nächstjährigen Siebtrunden-Pick getauscht, ansonsten ist kein Schaden entstanden. Von daher finde ich es vollkommen, war genau der richtige Move von Chris Greer und Brian Flores. Genau das muss man mal machen. Man testet einen Spieler, Low-Risk-Move, ja, mit potenziell High-Reward, aber der Spieler ist so lost. Also, es gibt halt das Video, deswegen habe ich vorhin auf Bussen tanzen gesagt. Das Einzige, was aus seiner Zeit von Isaiah Wilson bei Miami übrig bleiben wird, ist das Video, wo er irgendwo in den Straßen auf seinem Auto steht und am Tanzen ist. Like, also completely lost. Also, der ist ja einfach nur am Party machen und so weiter und so fort. Also, es ist echt, der ist halt noch jung, vielleicht kommt er irgendwann zurück. Und ich habe schon scherzhafterweise gesagt, hätte, wenn er jetzt einfach mal 6 Millionen von den 6, irgendwas Signing-Bonus, die er gekriegt hat, einfach mal in Bitcoin investiert hat, dann brauche ich jetzt keine Sorgen mehr machen, weil der von da durch die Decke gegangen ist in der Zeit. Aber das sind jetzt hier keine Investitionstipps, ne? Es ist einfach nur, was passiert ist. Also nur am Rande, nicht, dass wir mal Beschwerden kriegen. Also Rico hat im Podcast gesagt, ich soll in Bitcoin investieren. Aber das ist ja einfach absurd, was mit dem Typen nicht richtig ist. Also so kannst, also irgendwer hat getweetet, so, es gibt in der NFL genug Spieler, die Football nicht lieben, und es gibt auch genug Spieler, die Football eigentlich kaum mögen. Aber sie spielen es halt, weil sie damit Geld verdienen. Und da merkt man halt, es ist ein Job wie jeder andere, du bist talentiert in irgendwas, machst es, obwohl du es nicht liebst, weil es dir einfach eine Menge Kohle bringt. So würde ich das mal beschreiben. Ich weiß nicht, Micho, completely lost, wie würdest du es beschreiben?
Ja, erstmal vielleicht auf das eingegangen, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Ich glaube aber wirklich, wirklich richtig, richtig gut kannst du nur sein, wenn du den Job auch liebst oder wirklich magst. Was Zaire Wilson angeht, ja, der ist deutlich wahrscheinlich über seiner Draft-Position damals gedraftet worden. Und wir hatten ja auch geredet darüber, als wir ihn gedraftet haben, da galt er ja plötzlich von vielen ganz schnell als Highland und was für ein super Move. Ja, war halt ein Low-Risk-Move, wo man es einfach versucht hat. Aber es gibt einen Grund, warum die Titans ihn entlassen haben. Titans waren es, meine ich, ne? Ja. Und genau diesen Grund hat man gesehen. Die hatten nach einer Saison von ihrem First-Round-Pick richtig gehend die Schnauze voll. Bei uns war es nicht mal ein First-Round-Pick. Wir haben uns nicht mal so lange Zeit gelassen. Und ich ziehe gern einen Vergleich zu einem Dean Jordan, wo man einfach sagen muss, mit dem haben wir es länger ausgehalten, ganz einfach, weil es ein First-Round-Pick war. Wenn es die Titans mit dem nicht so lange aushalten, dann scheint er noch mehr Mist gebaut zu haben. Der Spieler wollte auch keine Hilfe. Es reicht, was da passiert ist. Und das Schlimme daran ist, der kriegt in ein oder zwei Jahren noch mal eine Chance, einfach weil er ein First-Round-Pick war. So. Aber ich glaube nicht, dass der Kerl es jemals in der NFL schaffen wird. Vielleicht schafft er es irgendwo in 3-4 Jahren mal eine Saison lang irgendwie als Backup auf ein paar Snaps zu kommen. Aber ich glaube, dass das das Höchste der Gefühle, weil dazu fehlt einfach die Einstellung und die Basis, um es wirklich größer herauszuschaffen, die wird in seinen ersten beiden Jahren gelegt. Die hat er verloren und ich glaube, das war's dann dementsprechend für höhere Weinen.
Ja, also deswegen ist halt, ja, es ist
Vielleicht ganz kurz. Ja, es ist vollkommen richtig, wie wir gehandelt haben. Punkt.
Ja,
also kannst du von dem Spieler nicht umgehen lassen oder nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Wäre das nicht passiert und wir hätten das dann vielleicht auch gar nicht mitbekommen, hätten wir aber gesehen, wie das Team innerhalb kürzester Zeit auseinandergefallen wäre.
Ja, das hätte durchaus passieren können. Ja, ich habe hier gerade wenn wir jetzt das Thema, ich denke, da haben wir jetzt alles zu gesagt. Abschließend, du hast vorhin schon gesagt, die Spieler von New England, die wir alle geholt haben, und zu meiner Freude.
Ja, du hast einen Free Agent vergessen, ne?
Ja, zu meiner Freude haben wir den überragenden, den Weltklasse-Spieler, den All-Pro-Pro-Baller, den MVP Hall of Fame, den Football-Gott Elandon Roberts verlängert. Und ich dachte, ich habe in unsere Gruppe geschrieben, ich habe in unsere Gruppe, die wir zu dritt haben, meine Worte waren nur, ich bin fertig mit den Dolphins. Also, ich habe noch nichts gelesen, wie viel er verdient. Tobi hat irgendwas von 3 Millionen. Also, wenn er mehr verdient als letztes Jahr, dann
Ich meine, es wäre ein Pay-Raise, den er bekommen hat. Wie von mir prognostiziert. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet gehabt.
Es ist doch, also, wer macht sowas? Haben die nicht geguckt, was der gemacht hat?
Rico, in Greer we trust.
Ja, aber nicht in Elandon Roberts we trust. Also, oder denken wir jetzt, der war jetzt verletzt und deswegen wird es, also, Ich verstehe es doch nicht. Er hatte zwei gute Spiele. Und der Rest war halt richtig. Also 2 von 11 oder 13. Er hatte nicht die ganze Saison gespielt, weil er war auch verletzt. Oh Wunder, oh Wunder. Aber der Typ, wenn ich mir das PFF-Chart angucke, und ja, wir wissen alle, PFF-Charts sind nicht alles. Nein, ist es nicht. Er hat eine Overall Grade in der Defense von 29,3. Er war der schlechteste Linebacker. Ja, man sieht, dass er ein 6-Round-Pick war. Sorry. Aber also er hatte eine gute Saison, das war 2018. 2019 war es schon nicht, da war es okay, da war er durchschnittlich. Aber da hatte, ja, weiß ich auch nicht. Aber die erste Saison war solide, danach war es schlecht. Dann war er gut, schlecht, gut, solide und jetzt wieder schlecht. Vielleicht kommt jetzt ein Breakout-Year und er rasiert komplett und oh mein Gott, ich werde nicht mehr wissen, was passiert, weil er einfach episch gut ist, aber weiß er nicht. Mir hat er halt, es gibt so 2, 3 Plays, gegen die Raiders war er gut und gegen die Chargers war er gut, ja. Gerade gegen die Chargers hatte er dieses Play, wo er den Vorblocker in den Running Back reinblockt und richtig starkes Play. Da hat er auch gut gegen den Lauf gespielt. Dann gegen die Jets war er nicht schlecht, okay. Aber der Rest war halt wirklich einfach, also er war in einigen Spielen gut, aber er war der Rest der Saison einfach nicht zu gebrauchen. Und das hängt auch, also das Problem, was wir hatten am Anfang der Saison, ist ja, dass Jerome Baker auch nicht auf dem Niveau gespielt haben, wo wir ihn eigentlich gesehen haben. Und er hat einfach nicht auf dem Niveau gespielt, wo ihn irgendwer gesehen hat. Es ist, weil, also wenn ich da noch von Niveau sprechen darf. Und ja, bevor jetzt es gibt, ja, aber Rico, kannst du es besser? Nein, ich kann es nicht besser, aber ich kriege auch keine 2 Millionen dafür, dass ich das mache. So, also
3.
Ja, wenn er jetzt 3 kriegt, dann 3. Ja, also die, ich verstehe es nicht. Und ich meine, wenn er attackiert wurde, er hat 24 Targets gesehen als in Coverage. 24 Targets, 19 wurden gefangen, das sind 80% ungefähr. Ja, da wurden 256 Yards draus erzielt. Okay, nur ein Touchdown, herzlichen Glückwunsch, aber ein Passer Rating, wenn ich jetzt das Passer Rating einfach nur als Zahl mal reinnehme von 125. So, das kann er. Gegen den Lauf war er 2 Spiele gut. Also 2 Spiele war er auf richtig gutem Niveau. 2 Spiele war er gut und der Rest war schlecht. Und für 4 gute Spiele gegen den Lauf jemandem 3 Millionen zu bezahlen. Mutig. Also da sage ich echt Respekt. Natürlich.
Da hat Gruy ja definitiv keine Angst. Da haben wir doch die Antwort.
Ja, ich sehe es schon. Also, aber ich meine, gut, Targets ist auch immer so. Wenn er gut gecovert hat, wird er in der Regel nicht angeworfen. Okay. Aber, also die Target, dass er 80% zulässt, ist halt puh. Und er war immer schon auf diesem Niveau. Also es ist für ihn wirklich ein Durchschnittswert. Und er wurde halt einfach gemolken in der letzten Saison, was das angeht. Ansonsten, er ist kein Pass-Rusher. Ja. Er hat zwar immer gute Grades, zum Beispiel bei PFF, als Pass-Rusher, aber auch nur, weil er hat prozentual, ist das gut. Er hat 34 Pass-Rushing-Snaps und 8 Pressures. Das ist gut, aber eben nur, weil er durch das Scheme bedingt dann durchkommt, weil da niemand mit rechnet oder durch das Scheme frei geblockt wird. Ja, ein bisschen Americana-Move hier rein, so ein bisschen ja, aber es ist, es wird nicht mein Lieblings-Signing sein. Elan Roberts kriegt ein weiteres Jahr, um mich zu überzeugen. Ich hoffe, dass er das Jahr nutzt, um mich zu überzeugen davon, dass ich nicht in einem Jahr wieder hier sitze und mich ärgere oder in spätestens nach Woche 3 mich frage, warum dieser Typ immer noch bei uns auf dem Roster ist und wir nicht irgendeinen Undrafted Free Agent dahinstellen, weil er es vielleicht besser kann. Es bietet mir auf jeden Fall viel Rage-Potenzial für die nächste Saison. Ja, also ich find's gut, dass Chris Gee auch an meinen Puls denkt, dass das nicht so eine zähe Veranstaltung wird, sondern er weiß, dass so ein bisschen Pep auch dabei ist. Aber gut, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von ihm. Wie siehst du denn das Resigning von Elandon Roberts?
Ich bin überhaupt kein Fan von Elan Roberts. Wie du dich vielleicht dran erinnerst, habe ich schon das Signing damals kritisiert. Ich kritisiere auch jetzt das Resigning aus ähnlichen Gründen wie du. Ich versuche jetzt trotzdem mal die andere Seite zu nehmen, um dir nicht ganz einfach immer nur nach dem Mund zu reden. Ich meine, er war Captain. Ich meine, war er Defense Captain oder Special Teams Captain? Ich weiß es gar nicht genau. Er war auf jeden Fall für einen Bereich war er Captain. Und das wirst du halt nicht ohne Grund. Und das entscheiden halt Leute, die mehr Ahnung mit kleinen Finger von Football haben, als wir alle zusammen und die Landon Roberts täglich sehen. Das ist das, wo ich sage, okay, das Signing kann gut sein. Ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Also ich halte Landon Roberts für einen Spieler unteres Niveaus, der tatsächlich auch jungen Spielern dann wieder von der Entwicklung her im Weg steht. Ich frage mich da wirklich von wegen, warum, wieso, es musste nicht sein. Wie gesagt, vielleicht hat er den auch den von mir prognostizierten Payraise bekommen. Und ich kann mir das, und das ist jetzt tatsächlich eine Vermutung, ich kann mir das nur so erklären, dass er zu Brian Flores ein echtes Vertrauensverhältnis hat, weswegen er auch Team-Captain ist. Und Brian Flores sagt von wegen, er setzt meine Vorgaben halt eben auf dem Feld um. Und so einen Spieler brauche ich halt einfach, um das Team zu führen. Das ist der einzige Grund, den ich mir dafür vorstellen kann. Meiner Meinung nach können es auch keine Leistungsgründe sein, warum man ihn verlängert.
Ja, aber ich muss eine Sache sagen. Ich wurde ja heute auf Twitter dafür beleidigt, dass ich habe mich ja tatsächlich wer unter einem Tweet von Omar Kelly, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, schlechtestes Resigning der NFL, als Idiot beschimpft, als ich ihm erklärt habe, warum ich das so sehe oder wer das so sieht. Also ich habe dann natürlich auf Analysten auch verwiesen, dass nicht nur ich das, aber tatsächlich sind einige in der amerikanischen Community finden das Signing gut. Also, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist bei uns, wo wir sagen, ich habe bisher keinen in der deutschen Football-Community, der deutschen Miami Dolphins Football-Community gesehen, der das Signing gut findet. Positive Nachrichten kamen immer nur aus dem amerikanischen Markt, wo ich mir denke, okay, hey, habt ihr da irgendwo ein Geheimnis? Ja, keine Ahnung. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also ich keine Ahnung, wie die Leute darauf kommen. Also das ist echt so ein Ding, der, ich will nicht sagen, der Unmöglichkeit, aber ja, keine Ahnung. Also ich scroll gerade durch Twitter, weil ich hatte was gelesen, aber es war nicht so. T.Y. Hilton hat anscheinend eine Menge Geld auf der Straße liegen lassen, nur um wieder bei den Colts zu spielen. Finde ich interessant. Muss man mal gucken, wie viel er nachher wirklich verdient, aber schauen wir mal. Ich gucke jetzt gerade mal in unsere Timeline. Was haben wir denn jetzt noch? Hast du ein Thema, was du jetzt unbedingt besprechen willst?
Nö, also tatsächlich, meine Frage wäre halt gewesen, aber meine Fragen haben wir schon geklärt zum Thema Draft. Du bist da auch noch nicht so fit. Ich hoffe, dass ich dann endlich in der nächsten Woche irgendwann, da sind ja Osterferien, auch wenn es keine Ruhetage über Ostern gibt, werde ich es aber vielleicht trotzdem schaffen. Groß, dass man Fehler zugeben kann, sage ich jetzt einfach mal dazu als Statement. Aber
vollkommen. Also das, also ja, an der Stelle.
Wir sind kein Politik-Podcast und man kann sicher über Politik streiten, aber Fehler an der Position groß zu geben, zuzugeben und das rückabzuwickeln, ziehe ich den Hut vor, habe ich einfach
ganz Respekt vor. Ganz, ganz großes Kino. Würde aber einigen Leuten in dieser Riege auch sehr, sehr gut stehen, das zu tun.
Ja. Aber gut, aber um da zurückzukommen, da werde ich dann vielleicht auch endlich dazu kommen, mich um den Draft zu kümmern. Die Frage ist, ob Rico für mich sein Draft-Heft, den Redaktionsschluss, ein bisschen nach hinten schiebt, damit ich vielleicht doch noch ein paar Late-Round-Picks oder was zu Draft-Strategien schreiben kann, weil das habe ich mir tatsächlich für nächste Woche vorgenommen. Aber da muss ich dann halt eben den Chefredakteur hier mal um Erlaubnis bitten.
Ja, ich glaube, also normalerweise, du hast noch 3 Stunden. Na, also alles gut, weil dadurch, dass ja so viele, also ich muss wirklich gucken, ob ich überhaupt alle, also ich werde wahrscheinlich alles schaffen. Also wenn ich mir die Zeit nehme, weil ja auch Ostern ist und da setze ich mich hin und guck. Und da ich viel Zug fahren darf in der Zukunft, werde ich da auch noch ein bisschen gucken. Dementsprechend ist Redaktionsschluss sowieso noch ein bisschen später, aber Wir haben gesagt, ich habe es tatsächlich hier nicht drinstehen, aber ich meine, wir haben gesagt, in zweieinhalb Wochen sollte das Ding rauskommen, so ungefähr.
Okay. Ja, ich werde mir Mühe geben, ich verspreche nichts. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache, die mir einfiel, die ich vorhin noch gern gesagt hätte. Betrifft auch so ein bisschen das, was wir vorhaben. Und zwar hattest du davon geredet, von wegen Draftkapital durch Backtrade oder sowas erreichen. Finde ich großartig. Ich bin großer Fan von Backtrades, ne? So viel zum Thema Strafstrategien. Aber wir haben ja auch dieses Jahr wieder unseren Fan-Mock-Draft, wo es ja letztes Jahr die erste Ausstattung gab. Und man hat letztes Jahr schon gemerkt, ja, es gibt, du brauchst aber einen Trade-Partner. Und der ist gar nicht so einfach zu finden für das, was du dann dementsprechend haben willst, für den entsprechenden Value. Und es ist immer schön zu sagen, boah, warum traden wir nicht zurück oder so? Ja, vielleicht, weil nicht das passende Angebot da ist. Natürlich, du kannst mit jede Menge Teams in Trade Talks sein. Ich biete auch an, von 3 auf 1 zu switchen und gebe dafür einen Viertrunden-Pick 2022.
Richtiger Gönner.
Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, so nach dem Motto. Also Trade Talks, das heißt halt gar nichts im Endeffekt. Und wir stellen uns das immer so einfach vor, aber in diesem Fan-Mock-Draft haben wir echt gemerkt, wow, harte Bandagen. Und da wird dir deine Strategie so schnell über den Haufen geschmissen, dass mich auch nicht mehr wundert, warum so viele da im Warm Room dran sind. Und in der Theorie hört sich das gut an. Ja, und dann generieren wir zusätzliche Picks, klatschen schön 3-mal in die Hände und können dann im nächsten Jahr auch wieder das Board super spielen. Ja, ich glaube, ja, Pustekuchen. Da haben 32 andere Franchises gehöriges Wort mitzureden. Und deswegen kommt das da immer anders, als man denkt.
Richtig. Also ich war ja so ein bisschen im Hintergrund auch aktiv. Aber es sind halt zum Teil, machst du auch Deals fix und sagst, okay, dein Pick ist in 3 Picks, sag ich mal. Also gerade ist Pick 12, du hast Pick 15, ich pick an 22. Keine Ahnung, das sind jetzt rein fiktive Zahlen. Wenn jetzt kein Wide Receiver mehr gedraftet wird, weil ich noch an 2 ein Interesse habe, dann können wir, wenn Pick 14 ist, können wir den Trade machen. Wenn jetzt aber ein Wide Receiver noch gepickt wird, dann nicht. Oder wenn 2 Wide Receiver gepickt werden, dann nicht. Dann ist der Deal vom Tisch. Solche Sachen gibt's ja auch.
Habt ihr das wirklich gehabt? Ich meine, ich habe das ja nicht mitbekommen, weil ich ja die ganze
Zeit... Tobi hatte das mit Frank von den 49ers.
Okay.
Ich glaube, die hatten so ein... Ich hatte ja auch für 2 Teams, glaube ich, gedraftet. Ich hatte auch so einen Deal, wo ich gesagt habe, okay, den Deal finde ich gut, aber ich möchte erst noch mal die nächsten 2 Picks abwarten, weil ich da erwarte, dass die Teams auch die gleichen Needs abdecken. Und dann, ja, und dann ist halt, okay, ja, nee, machen wir nicht. Ich muss meinen Pick selber nehmen, weil ich kann da nicht. Ich muss den Spieler nehmen, den ich da für richtig halte. Der wird später nicht mehr da sein. Vor allem, wenn man dann halt später noch mal mit den Leuten so, dann, okay, kam halt auch manchmal das Feedback so, hey, okay, ja, den Spieler wollte ich da auch picken, wurde gesagt, okay, habe alles richtig gemacht, sozusagen den Value richtig eingeschätzt für den Spieler und dann auch gesagt, okay, für das, was ich als Gegenwert bekomme, ist mir der Spieler lieber als das, was ich bekomme. Und das macht schon Spaß. Also ich bin wirklich gespannt, wie das dies hier abläuft, weil wir haben ja eigentlich, glaube ich, für jede Franchise, glaube ich, wen, da darf Tobi sich dann nochmal mit den Leuten abstimmen und dann werde ich auf jeden Fall im Hintergrund dir ja so ein bisschen assistieren dürfen, um da mal und dann halt die Sachen klar zu haben, nicht, dass da viel durcheinander geht. Und das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Veranstaltung.
Wir haben schon Ideen für das übernächste Jahr, die können wir dieses Jahr nicht umsetzen, aber wenn das klappt, dann wird das von Jahr zu Jahr fetter und dann kriegt ihr nämlich genau sowas auch live mit quasi. Ja, was heißt live? Oder kriegt ihr da Mitschnitte mit? Ja, da müssen wir echt mal gucken. Aber das kostet ordentlich Zeit und ordentlich Manpower dann dementsprechend. Da müssen wir sehen, wie wir das dann dementsprechend schaffen. Dieses Jahr wird es noch nach dem altbewährten Format sein. Aber das fiel mir halt gerade eben zum Draft ein, weil in der Theorie hört sich das alles super gut an. Und plötzlich, das habe ich halt bei dem Fan-Mock gesehen, geht das wirklich komplett den Bach runter. Und du weißt hinten und vorne nicht mehr, was du dir gedacht hast, passt halt hinten und vorne nicht mehr. Und die Zeit läuft.
Ja, das ist halt auch das, ne? Also die Zeit läuft halt so. Du kannst halt nicht sagen, halt, stopp. Was passiert hier gerade? Nee, da ruckzuck und hast du nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, die nächsten Wochen werden Draft-Coverage sein. Also wir werden, vor dem Draft hat Adrian Franke sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, wir werden ihm vor dem Draft, nicht so wie letztes Jahr, da hatten wir ihn ja, nee, da hatten wir ihn auch nach dem Draft, stimmt. Stimmt, da hatten wir ihn auch nach dem Draft, entschuldigt. Aber da können wir auch, die haben ja gerne die Kategorie Defend Yourself. Ich werde mir nochmal den Podcast vom letzten Jahr anhören, gucken, was seine Thesen so waren. Wir werden auf jeden Fall einen Mock-Draft für die Dolphins machen. Keine Sorge, da werdet ihr ein, zwei Mock-Drafts hier
bekommen. Ich glaube, Rico, du wirst jetzt wieder zur Höchstform auflaufen.
Ja, ich glaube. Und wenn ihr Fragen zum Draft habt, allgemein, wenn ihr Fragen zu Spielern habt, wo ihr sagt, hey, ich habe da was geguckt oder ich habe nur was gelesen, sagt mal was zu dem Spieler. Klar, gerne. Also wir haben die nächsten zwei Wochen haben wir alleine, also um euch jetzt mal so ein bisschen abzuholen, die nächsten zwei Wochen haben wir halt für Draft-Coverage eingeplant, dann kommt der Fanclub-Mock-Draft und dann ist die Woche vor dem NFL-Draft, dann ist die Folge, die am 23. April rauskommt, da wird es wahrscheinlich wieder ein 7th-Round Miami Dolphins-Mock-Draft geben, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Und von mir wird es nebenbei noch, vielleicht nicht über Podcast, das muss ich noch mal gucken, einen First-Round-Mock-Draft definitiv geben. Vielleicht werde ich auch über drei Runden gehen. Werde wieder eine kleine Spendenaktion zum First-Round-Mock machen von meinem, so wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe. Diesmal aber ein bisschen anders und diesmal auch offiziell nicht nur in der Dolphins-Gruppe. Das wird noch kommen. Und dann werdet ihr beim Draft wieder, ich habe Urlaub, werdet ihr am Morgen eigentlich danach immer mit einem freshen Podcast begrüßt. Also wir werden uns nach der ersten Runde vermutlich direkt wieder an die Mikros setzen und nach Day 2 vermutlich auch, um euch direkt wieder was an die Hand zu geben und dann eine kurze Analyse auch nach dem dritten Tag und dann werdet ihr die Woche drauf eine Komplettbewertung bekommen. Also da kriegt ihr wieder drei Tage bam, 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 bam Content ins Gesicht, auf die Ohren, also genau das, was ihr wollt, ja, uns drei Laberlappen hier jeden Tag zu hören, das ist es, was ihr wollt, wir wissen es doch auch, also wir wissen doch, dass ihr es wollt, ja, ein Spruch, den man grundsätzlich ja, in so einem Zusammenhang durchaus sagen kann, an so anderer Stelle ist er definitiv unangebracht. Ich habe nämlich jetzt gerade noch eine Sache gesehen, die Isaiah Wilson betrifft. Und zwar ist es so, dass im Januar Isaiah Wilson verhaftet wurde. Also er wurde verhaftet, weil er vor der Polizei mit 140 Meilen pro Stunde geflüchtet ist. Und er hatte Drogen in seinem Auto. Hey, cooler Typ. Das ist jetzt wohl rausgekommen und ich denke, Zaire Wilson sollte sich professionell Hilfe holen. Ja, Micho.
Apropos Polizei. Wie froh bist du, dass wir nicht einen Megatrade wie die Sean Watson eingetütet haben, wenn du davon ausgehen kannst, dass er jetzt vielleicht ein oder vielleicht eine Saison lang sogar nicht spielen darf oder so?
Ich möchte zu dieser ganzen Sache eigentlich nur sagen, dass mir ich weiß nicht, ob das wahr ist, was da erzählt wird. In jedem Fall tun mir die Frauen leid. Also, wenn er das gemacht hat, was er gemacht hat, dann sollte er in keinem Fall mehr in der NFL spielen, dann wird er auch, dann kommt er in den Knast. Ja, weil, also, das ist ja nicht nur einmal. Und wenn das wahr ist, dann, ja, dann bin ich froh, dass
wir
nichts.
Also, vielleicht sollten wir, es gibt vielleicht Leute, die es nicht mitbekommen haben.
Ja.
Also, Deshaun Watson hat wohl Frauen nicht nur sexuell genötigt, sondern er hat quasi, das grenzt eigentlich, muss man sagen, es ist eine Art von Vergewaltigung, die er gemacht hat. Er hat sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Es sind insgesamt mittlerweile 22 Anklagen von Frauen eingegangen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also.
Also unterste Schublade.
Und vor allem, also ich habe nur zwei, drei Sachen gelesen und dachte so, Alter, Holla, die Waldfee.
Ja, es ist also bei Massagen also, und er hat halt die wirklich, er hat verlangt, dass die sexuelle, er hat sie bedroht, wenn sie dann nicht dementsprechend ihm sexuell gefällig sind.
Es ist so ekelhaft. Also, boah, also ich bekomme da, also ich habe gerade wirklich eine Gänsehaut, weil ich mich davor ekelhaft.
So ein Spieler möchte ich auf jeden Fall nicht bei uns haben.
Nein.
Und ich glaube tatsächlich nicht. Also, es mag vielleicht, es, man sagt immer im Zweifel zugunsten des Angeklagten, es mag durchaus sein, dass manche Sachen davon vielleicht sogar übertrieben sind. Aber ich glaube, wenn 22 Frauen diese Geschichten relativ unabhängig, also was heißt unabhängig voneinander, aber diese Geschichten so bestätigen, glaube ich nicht, dass sie aus der Luft gegriffen sind. Bei ein oder zwei Geschichten kann man oftmals fragen, was steckt dahinter? Da bin ich auch immer einer, der sagt von wegen ganz, ganz vorsichtig. Ne? Da wird auch gerne mal was behauptet, was so nicht stimmt. Aus diversen Gründen, aber bei der Masse muss ich ganz ehrlich sagen, Deshaun Watson möchte ich nicht in Miami sehen.
Ja, es ist halt, also, weswegen.
Er passt eher zu Robert Kraft.
Wow, ja, genau, das ist also. Aber da sieht man auch, also da siehst du, wie ein Besitzer eines NFL-Teams und ein Spieler, also ich meine, es ist beides nicht in Ordnung. Und das, was Deshaun Watson gemacht hat, ist vermutlich nochmal deutlich schlimmer als das, was Robert Kraft gemacht hat. Aber es geht beides nicht. Es ist beides gegen die Würde des Menschen. Frauen, also so zu behandeln, geht nicht. Es ist ekelhaft. Es ist, solchen Menschen kann man eigentlich nur regelmäßig die Fresse polieren. Also ich bin, oh nee. Und vor allem, also warum ich sage, noch ein bisschen, weil es gibt immer noch diese Verknüpfung zwischen dem Richter, nicht zwischen dem hier Staatsanwalt, zwischen dem Anwalt, der das Ganze betreut, der ist wohl der Nachbar von dem Besitzer der Texans. Ich hoffe einfach, dass das kein ausgedachtes Spielchen ist. In dem Fall würden mir die Frauen immer noch leid tun, weil sie massiv ausgenutzt werden. Also in jedem Fall ist es was nicht geht und eine Sache, die wir in einem, die, nein, sowas geht nicht. Sowas, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Ja, wir sollten uns vernünftig behandeln. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will, wenn das wahr ist. Das geht einfach nicht. So, warum, also, ich verstehe es nicht. Warum tut ein Mensch sowas? So, ich meine, du bist ein fucking NFL-Quarterback. So, warum tust du sowas? Du könntest das doch auch alles auf normalem, legalen Weg haben. Warum tust du so eine Scheiße? Warum tust du Frauen sowas an? Warum tust du Menschen sowas an, die für ihr Leben lang traumatisiert sein können oder traumatisiert sind? Ja, auch diese Folgen von solchen Sachen. Ja, es ist doch, wenn ich Masseuse bin und mir passiert sowas, oder wenn ich Masseur bin und mir passiert sowas, ich kann das doch kaum mehr ablegen. So, das könnte doch jetzt wieder und wieder und wieder passieren. So, dieses Trauma, was da entsteht, also, nee, also, mir platzt auch so ein bisschen, also, ihr hört es vielleicht, also ich, nee, also, nee, einfach, nein. Ich kann da gerade auch nicht.
Ich glaube, das ist ja einer Meinung und gut ist.
Ja. Richtig. Ich habe gerade nämlich noch eine andere Nachricht bekommen, beziehungsweise hat es sich bestätigt. Also einer ist in Dynasty liegen, die Jason Taylor. Also die Don Shula ist grundsätzlich ein bisschen aktiver, aber jetzt gerade machen die Jason Taylor-Jungs auch so ein bisschen auf. Und zwar ist es so, dass die Miami Dolphins 2020, wo wirklich sehr, sehr stark an Clowney interessiert waren. Und jetzt ist man anscheinend ja wieder in Gesprächen. Schauen wir mal. Wer kommt drauf an, für wie viel? Also ich finde, er hat halt keinen Sack gehabt. Deswegen kann er nichts.
Er war letztes Jahr ein Free Agency Bust, sagen wir es nochmal ganz klar.
Naja, gut, er hat halt nicht produziert, aber er war nicht schlecht, so.
Er war wieder verletzt, meine ich auch. Er hat nicht produziert und er hat die Defense auch nicht wirklich weitergebracht. Also irgendwie, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Spieler hat schon mal bei uns abgelehnt zu spielen. Er hat da nicht an uns geglaubt. Der Spieler ist bekannt dafür, dass er relativ viel cashen will. Ich sag von wegen, boah, verschwend die Zeit nicht mit dem. Ich will ihn gar nicht bei uns haben. Bin ich ganz ehrlich. Qualitativ ist es wieder eine ganz andere Geschichte, wobei ich glaube, dass er da auch ganz extrem nachgelassen hat. Aber,
Die Jets haben übrigens einen neuen Spieler gesigned, einen Edge-Rusher. Es ist nicht Jadeveon Clowney, sie haben Vinnie Curry.
Ah, okay.
Unter Vertrag genommen. Wir haben ja Lawrence Guy, war ja bei uns im Gespräch. Ich lese gerade, ich weiß nicht, ob das valide ist, aber ein, ja. Ja, okay, Zach Cox von ESPN, nee, von New England, Beatwriter von New England. Lawrence Guy und die Patriots stehen kurz vor einem neuen Vierjahresvertrag. Ja, gut, Vinnie Curry ist der Defensive End, der bei den Eagles war. Gut, da kommt halt Joe Douglas her. Da ist die Verbindung auch da. Das dazu. Melvin Ingram hat einen Besuch bei den Chiefs. Das lese ich hier gerade noch so. Das sind, ja. Und ansonsten eine Sache, über die ich gerade noch gestolpert bin. Wir haben ja gesagt, die Miami Dolphins haben super viele Spieler von den New England Patriots geholt, ne? Und jetzt gucken wir uns aber mal die Patriots an. Kyle Neues zurück.
Ja gut, ob du den als Patriots oder als Miami-Spieler jetzt siehst.
Ja, aber jetzt sagen wir mal so, Raekwon McMillan ist da.
Der aber von den Raiders kam.
Ja gut, Devin Godshaw ist da. Also die Gruppe kommt da wieder zusammen und also es ist halt wieder Bullshit-Bingo, was da vom Feinsten. Devin Godshaw hat es als No-Brainer tituliert, für die New England Patriots zu spielen, für den greatest Coach, möglicherweise den greatest Coach of all time, bei den Patriots zu spielen. Das waren die Worte von Devin Godshaw. Kyle Van Noy hat sich so ein bisschen, ist ein bisschen salty. Und ja, und natürlich Kyle Van Noy wurde gefragt, ob er einen Chip on his shoulder, das ist ja dieser typische Begriff, Chip on his shoulder hat, gerade wenn er gegen die Dolphins spielt, meint er nur, sure, we will see. Es ist, ja, wieder viel, viel Bullshit-Bingo, was da passiert. Und schauen wir einfach mal. Gut, so, ich gucke hier noch mal in Twitter, wenn du nichts hast, ich weiß nicht. Ich
glaube, das war's.
Auch schon wieder gut was weggelabert. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, war es mir wieder eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn der Tag heute nicht so super war und die Themen zum Teil jetzt in den Roberts und gut, das mit Sean Watson, da muss ich jetzt nicht noch weiter drüber reden, nicht ganz so schön sind, aber macht natürlich immer Spaß, über die NFL zu sprechen. Ihr kennt das Spielchen. Uns kann man jetzt auch auf Patreon unterstützen, wie am Anfang der Folge schon gesagt. Link gibt's in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Ja, unterstützt uns da, wenn ihr Fragen dazu habt. Meldet euch einfach bei uns, wir erklären euch das ganz gerne, wie das funktioniert, was ihr vielleicht davon haben könntet. Dazu haben wir vor 2-3 Wochen ja schon mal was gesagt. Hört da gerne noch mal rein, dann wisst ihr auch noch mal genauer Bescheid. Und das ist das. Wenn ihr und das, darüber freuen wir uns mindestens genauso, über einen Daumen hoch bei unseren YouTube-Videos, ein Abo dalassen auf sämtlichen Plattformen, wo wir zu finden sind. Und wenn ihr richtig Bock habt und jetzt über Ostern vielleicht Zeit habt, auf Apple Podcasts einfach eine sehr gute 5-Sterne-Bewertung dalassen, wenn ihr sagt, ihr seid coole Typen, denen gebe ich einfach mal 5 Sterne. Das hilft uns weiter, zumindest in einem Ranking zu steigen, beziehungsweise auch vom Algorithmus öfter erkannt zu werden. Und ja, das ist das. Freut euch auf die nächsten Wochen Draft-Content. Fragt uns Löcher in den Bauch, wenn ihr Fragen habt. Freut euch auf das, was kommt. Ihr kennt jetzt zumindest einen Großteil, was kommen wird. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.